Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Brüggemanns Begegnung. Heute mit einem ganz besonderen Gast, mit Golda Schulz. Sie ist Sängerin und Golda, das hat mich am meisten interessiert, deine Tochter eines Matheprofessors. Wie ist denn bitteschön die Jugend eines Mädchens, dessen Vater Matheprofessor ist? Das stelle ich mir schwierig vor.
Ah, viele Mathematik.
Ja, schon, oder?
Ja, schon. Ja, viel Logik in jedem Gespräch. Und mit 5 Jahren alt musst du wirklich logisch sein mit all deinen Argumenten. Wenn kein Logik in dein Argument gibt, dann darfst du nicht dieses Spielzeug haben. Du darfst auch nicht den Schoko haben. Leider.
Ah, das ist der Teil von Mathematik, der mir immer gefehlt hat. Das heißt sozusagen, das war eine lebenswirkliche Mathematik, die du gelernt hast. Eigentlich, also ich habe ja nur was gelernt irgendwie mit Zahlen, die ich nie wieder gebraucht habe. Aber dein Vater hat dir sozusagen beigebracht, logisch zu argumentieren und sowas.
Ja, das ist aber auch das Mathematik. Geht auch. Ja, das geht total damit. Das ist logisch, analysieren muss man auch. Du musst wirklich eigentlich muss man grundsätzlich kreativ denken mit Mathematik. Die machen, jemand macht einen Theorievorschlag und dann versuchst du, die Lösung zu finden. Wenn eine Lösung nicht geht, dann versuchst du einen anderen Weg. Und ich glaube, dadurch findet man dann diese Kreativität von Mathe eigentlich. Und ich glaube, er hat sich darum so verliebt in Mathematik.
Und hast du auch ein Mathe-Gehirn oder hast du eher ein Nicht-Mathe-Gehirn?
Ich glaube,
also ich kann es ganz klar sagen, ich habe kein Mathe-Gehirn.
Ich glaube, bei der Logik bin ich dabei, die Analysierung bin ich dabei, aber ich finde es schwierig, von 100 runter bis 0 zu zählen, minus 7. So. Ich muss wirklich denken.
Das 1x8 ist bei mir das Schlimmste, ja.
Ich glaube, da gibt es so einen Gehirntest, also um zu wissen, ob man irgendwas in dein Gehirn falsch ist, nicht gut klappt, dann musst du von 100 runterzählen und minus 7. So das 100, 93 und dann von 93 wieder 7 runter. Und du musst das machen. Und ich finde das so schwierig. Ich schwitze schon jetzt drüber zu denken.
Also wir können feststellen, in unserem Gehirn ist irgendwas falsch, in deinem genauso wie in meinem. Ja.
Ich glaube, ich bin wirklich eine Sängerin. Ich kann 1, 2, 3, 4 und das war's.
Ja. Ja, wärst du Tenor, könntest du 1, 2, so, ja? Also immerhin bist du Sopran.
Oder als Mezzosopranistin musst du 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2.
Ja, das ist ja das Gute als Sopran, da gibt man meist den Ton an, oder? Das ist schon sozusagen, ja, genau. Aber nochmal zurück, also aufgewachsen, haben wir noch gar nicht gesagt, bist du in Südafrika. Dein Vater hat aber, und das fand ich auch interessant, weil das ist die Stadt meines Studiums auch, in Freiburg studiert. Ist das wahr? In Freiburg im Breisgau oder wo?
Das ist genau richtig. Und in Freiburg hat er auch Deutsch gelernt.
Ah, daher kam die Affinität. Okay.
Ja, aber das war wirklich interessant, wie mein Vater Deutsch gelernt hat. Er ist nach Freiburg geflogen aus Südafrika in die 70er Jahren, ohne Deutsch zu studieren in Südafrika als Sprache. Er ging in der Klasse und alle sprechen nur Deutsch. Und er war so clever, er hat so diese Tape-Deck mit einem Kassett-Tape da drinnen, wirklich Kassette, ne, Leute, nicht mit einem Handy, mit seinem Kassett da drinnen und Record und zugehört, alles bei der Board geschrieben.
Wahnsinn.
Und dann in sein Schlafzimmer Play gedruckt und dann langsam jeder Wort übersetzt auf Englisch.
Ach du Schande. Oh Gott.
Und so hat er Deutsch gelernt. Erst zu lesen, der Grammatik zu verstehen und dann langsam gesprochen. Und ich glaube, es hat ihm fast 8 Monate genommen, um Deutsch zu sprechen. So. Ich glaube, er ist super clever. Wenn man sowas macht, das ist wirklich, er ist konsequent, er ist so clever. Und deswegen.
Ja, so können nur Mathematiker Sprachen lernen, glaube ich. Ja? Also wir brauchen Bubble oder irgendwie
genau.
sowas. Ja? Also,
ich brauche Rosetta Stone.
Ja. Oder Aperol Spritz.
Oder Aperol Spritz. Wenn man Italienisch lernt, muss man Aperol Spritz nehmen. Wenn du Deutsch lernen möchtest, dann musst du Bier trinken. Und wo besser als Bayern?
Also, deshalb sprichst du so gut Deutsch.
Ja, klar, ich spreche Deutsch. Meine Deutschlehrerin hat immer gesagt, hier lernen wir nicht Hochdeutsch, hier lernen wir Deutsch für Deutsche. Du musst einfach reden können. Ist egal, ob du das schreiben kannst.
Ja, aber das ist auch korrekt, oder? Das ist doch auch das, was man von Sprachen erwartet, oder?
Also man muss sprechen, nicht immer schreiben.
Das hat sein Vater dann sich tatsächlich wahrscheinlich ganz anders angeeignet, ne? Weil der hat das ja wirklich dann ganz, ganz logisch gelernt. Aber liegt diese Klassikverbundenheit deiner Eltern dann auch daran, dass eben dein Vater in Deutschland war, diese Kultur kennengelernt hat? War das für ihn, als er zurückgekommen ist nach Südafrika, auch die Kultur, die europäische, hat er die dann mitgenommen oder war die vorher schon angelegt in eurer Familie?
Meine Mutter Seite, wir hören alle Musik sehr gern zu, okay. Popmusik, okay. Rocken. Aber mein Vater von Deutschland, weil war er sehr interessant. In Südafrika war viele Bands eigentlich verboten zuzuhören. So ja. Viele Kassetten konnte man nicht kaufen. Ja. The Eagles, Cat Stevens, Simon and Garfunkel, die waren alle total illegal.
Okay, die hat er mitgenommen.
Und dann hat er alle diese Tapes hat er so aufgenommen, so Bootleg-Cassettes hat er dann zurückgebracht, genommen nach Südafrika und er hat diesen, cool. Er hat so ein, wirklich, weil als Kind war ich immer begeistert von meinem Vaters Kassette. Recordings, weil das war alle Bootlegs, aber da ist der Eagles, da ist Black Sabbath, da und da gibt's auch dann daneben cool. Liegt Bach, all Bach-Kantate, Haydn-Symphonien und dann denke ich mir, wow, das ist die sind coole Rockstars, diese Haydn, das ist eine coole Typ, ne? Weil wenn das so neben the Eagles liegt, dann muss das cool sein für mich als Kind. Hallo.
Ja, bitte. Ja.
Aber so seine Musikgeschmack war wirklich alles.
Das ist toll. Also ist bei mir auch so. Also meine Klassikaffinität kommt eigentlich, weil ich fand meinen Vater super. Mhm. Und der hatte diese Schallplattensammlung, auch mit allem drum und dran. Ja. Und irgendwie, so das war auch so der Hook für mich, wo ich gesagt habe, Mensch, ich will eigentlich so sein wie mein Papa. Und der hört halt diese Musik, deshalb habe ich die auch gehört. Also da vererbt sich sozusagen durch Umfeld schon ziemlich viel, oder?
Ja, klar. Also deine Elterns Geschmack beginnt. Dein Geschmack, finde ich. Mhm. Was die dann zuhören, dann das ist der Aufbau und der von meinem Geschmack gewesen. Meine Mutter hat so Classical R&B zugehört, George Benson, Luther Vandross, Whitney Houston ist dann auch dazu, The Temptations, Motown habe ich dann von meiner Mutter Seite
Motown,
auch.
Motown, klar. Ja.
Oh, ich meine wirklich, Motown Harmonies gibt es nicht besseres, finde ich.
Ja, absolut.
Diese Doo-Wops finde ich total cool und ich finde
schon. Ja, aber auch stimmmäßig Whitney Houston, ja. Also ich meine, die Opernsängerin musst du erstmal finden, die so eine Stimme hat wie Whitney Houston, oder?
Sie ist eine Göttin. Oh, wirklich. Ja. Und das war alles dann bei meinen Eltern zu Hause. Und ich fand das wirklich schwierig als Teenager. War das auch schwierig für mich, um dann wirklich in der Modern Music von meiner Freundin erst zu kommen, weil ich alle haben gesagt, oh, ich liebe, oh, ich weiß nicht mehr, aber das war, oh, ich liebe New Kids on the Block oder oh mein Gott, ich will so gerne das anschauen. Und ich war so, oh ja, ich bin so ein großer Fan von Cat Stevens. Peace Train ist einer meiner Lieblingssongs. Come on, run, Peace Train.
Ja, eben, da hättest du auch gleich Beethoven sagen können. Ja, das ist sozusagen die gleich weit weg. Ja.
Genau, und dann sage ich auch, ja, und mein Lieblingskomponist ist Beethoven. Oh, seine 9. Sinfonie ist so geil, so super, super, super top. Und andere 10-Jährige schauen mich an, wer ist Beethoven dann? Und das war wirklich schwierig für mich zu entdecken.
In welcher Boygroup ist der nochmal? Ja, genau.
Das war wirklich so schwierig für mich zu entdecken, dass Beethoven gestorben ist mit 11. Ich war so, echt nein. Das
da
kann
hast du nochmal richtig getrauert, ja?
Wirklich. Ich war total verliebt in Ludwig von Beethoven. Und dann habe ich gelernt, er ist gestorben. Und dann dachte ich mir, aber jetzt, wer heirate ich dann?
Ja, aber Golda, also ich meine, der hätte dich wahrscheinlich sofort genommen. Der hätte irgendwann jeden genommen. Aber willst du mit Beethoven verheiratet sein? Das wäre, glaube ich, auch eine scheiß Ehe gewesen.
Nein, er hat so cool ausgeschaut mit diese Locke, die Locken in den Haaren, diese sehr, ich glaube, irgendwie.
Ja, ausgeschaut.
Ja.
Glaubst du, du hättest den gezähmt, oder wie? Der hat gesoffen wie ein Loch. Der ist in Puff gegangen.
Nein, ich glaube,
du hättest den gezähmt, oder was? Der wäre für dich. Für dich wäre da.
War total für mich.
Den hätte er aber nicht mehr komponiert. Wenn er dich gehabt hätte, hätte er nicht mehr komponiert, glaube ich. Dann hättest du die ganze Musikgeschichte zerstört.
Die ganze Musikgeschichte total anders gewesen.
Nach der 3. Symphonie lernt Beethoven Golda Schulz kennen und hat aufgehört zu komponieren.
Und das war's. Und dann schreibt er nur Liebeslieder.
Ja, genau.
Nur Love Songs.
Für Elise, für Golda und für Golda, genau.
Bye bye, Föhlis.
Okay, also dein Jugendschwarm war also Ludwig van Beethoven. Okay, ja. Dann müssen wir uns jetzt ernsthaft Sorgen um dich machen. Gab es denn auch eine Pubertät oder gab es die nicht? Also, weil da ist man ja dann erstmal gegen alles. So, wenn man so 14, 15 und 16 wird und die Pickel kommen und sowas alles, dann findet man ja eigentlich alles Blöde, was die Eltern gut fanden. Gab es das bei dir auch, so eine Rebellenphase?
Ich glaube, das war nicht so wirklich eine Rebellphase. Das war nur, ich habe nur weiter meinen Geschmack erfordert. Und dann habe ich meine Eltern so mit mir gebracht, weil dann mit 15, dann habe ich dann mit Alanis Morissette begonnen, Jewel, wirklich Emo, Emo-Pop-Music.
Yeah. Okay, the dark side of the pop,
The mellow side of the pop. Aber auch dazu kam dann the Backstreet Boys, NSYNC, normale Popmusik, Dance-Pop. Mm-hmm. Und meine Eltern sind sehr, ich finde, meine Eltern sind eigentlich cool. Die haben gerne mitgehört und zugehört. Und mein Vater hat für ihn selbst jede Alanis Morissette-Album gekauft, um das selbst zuzuhören. Weil er hat es wirklich voll interessant gefunden. Und ich erinnere mich noch, das erste Mal, dass er das Lied Ironic zugehört, hat er wirklich geglaubt, sie singt Isn't It Bubonic? Und für 24 Stunden hat mein Vater immer gesagt, Isn't it bubonic? Und ich habe gefragt, was heißt das genau für dich, Daddy? Isn't it bubonic? Das macht keinen Sinn.
Und dann hat er gesagt, aber das haben wir doch alle, dass wir falsch verstandene Lieder haben, oder?
Ja, jeder macht das, wirklich. Ich glaube, da gibt es keinen Menschen in der Welt, der wirklich ein Lied zuhört und genau weiß, was die andere da sind.
Wir haben das immer gesungen, da-diedel-dumm, der Kommissar geht um von Falco. Aber das heißt eigentlich, dra-di-nit-um, also dreh dich nicht um. Und wir haben immer gesagt, das ist da-diedel-dumm. Da-diedel-dumm, der Kommissar geht um.
Da-diedel ist es. So, ja, das war wirklich interessant. Und seitdem hört meine Eltern gerne alles zu, so wie ich. So bei mir gibt es auch Altplatten von Opern, Jazz. Ich höre gerne mein Lieblings-Jazz-Musician Mingus auf Double Bass. Prima. Dann auch Charlie Parker, Thelonious Monk, und dann höre ich auch gerne Pink Martini zu. Oder der Gotan Project mit Tango-Musik. Ich hatte 4 Jahre lange Tango-Phase, wo ich nur Tango-Milongas zugehört und ich wollte nur zu Milongas gehen und Leute anschauen beim Tanzen, habe versucht Tango zu lernen. Ich gehe durch wirklich crazy Phases von Musik zuhören und dann bin ich voll begeistert von Musik. Ich war auch total ein Fan von Söhne Mannheim. Da, so habe ich auch ein bisschen Deutsch gelernt. Ich habe so die Lieder von Söhne Mannheim zugehört. Mit Xavier Naidoo, Südafrikaner.
Damals, muss man sagen, damals, als das Gehirn noch, als er noch rückwärts zählen konnte von 100, genau.
Aber das war wirklich interessant. So, mein Geschmack für Musik geht wirklich von beginnt Mozart und dann endet bei Billie Eilish.
Ja, und ich glaube, das macht ja auch viel von dem aus, wenn man dich hört und deine Auftritte sieht, also so eine Selbstverständlichkeit von Musik, ja? Also gar nicht, ist das jetzt Oper, ist das jetzt Lied, ist das jetzt irgendwas, sondern es ist einfach auch Musik, oder? Es ist dann wird es einfach auch ein Ausdrucksmittel, ne?
Ja, ich glaube, Musik ist wirklich eine Universal Language. Und ich finde, man muss jede Lied, jede Oper von der Anfang von was ist der Geschichte hier, was ist die menschliche Geschichte im Moment. Und da findest du dann deinen Anfang. Und egal der Sprache, jeder kann sich in einem Moment finden und sagen, ich könnte mir vorstellen, das bin ich. Ich könnte mir vorstellen, das ist jemand, der ich kenne. Und dadurch, finde ich, ist diese Universum von Musik wirklich offen für alle. Und das ist mein Anfang, wirklich.
Und wo sind auch die Kategorien? Wir hatten eben Whitney Houston, ja? Also wer ist jetzt die bessere Sängerin, die Opernsängerin oder Whitney Houston? Also das gibt ja gar kein besser und schlechter. Das ist einfach eine Hammerstimme, ja? So, Punkt, fertig, aus, ja?
Good
also da muss
good.
Man auch gar nicht diskutieren.
Good is good, no matter where you are. Das ist einfach, wie ich das sehe. Ich kann keinen Unterschied machen.
Aber ich glaube, dieser Snobismus ist in der Klassik ja manchmal schlimm. Ich habe mal Pierre Boulez interviewt und habe ihn auch gefragt, Herr Boulez, sagen Sie mal, was glauben Sie denn in 100 Jahren, was ist klassische Musik? Wird das Madonna sein oder werden das Ihre Stücke sein? Mhm. Und seine Antwort war, wer ist denn diese Madonna? Ja? Und ich glaube, dieser Snobismus, der tut der Klassik halt auch nicht gut. Ja? Weil natürlich gibt es unterschiedliche Musikstile zu jeder Zeit. Und das gab es auch schon zu Mozart-Zeiten. Ja? Also das ist ja Schwachsinn, das jetzt irgendwie so. Ja.
Was ich auch so interessant finde, dass Leute vergessen sehr oft jemanden so wie Henry Purcell. Er hat Dido in the Aeneas geschrieben, right? Aber er ist dann in dem Bar nebendran gesessen und dann hat so Drinking-Songs geschrieben für jeden, der gefragt hat. So war das mit Musik am Anfang. Ich glaube, Komponisten haben nicht wirklich gedacht, ja, jetzt schreibe ich nur für die Heilige Halle von Konzertsaal Musik.
Nein, die gab es ja auch gar nicht. Ja?
Die gab es auch gar nicht. Das war entweder, du schreibst für den König und dann hast du bei Mozart gelernt. Aber für den König kannst du auch schöne Musik schreiben, wo du dann diese soziale Message auch da reinmischst.
Und der König, wenn die Oper ihm nicht gefallen hat, hat auch den Vorhang zugezogen und seine Mätresse geknutscht. Ja? Also das war halt normal.
Ja, und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir nicht vergessen, Musik ist wirklich wie unsere Kultur, die Leute in der Zukunft zeigt, was uns wichtig war. Unsere Kultur jetzt, was wir jetzt als Kultur machen, mit was wir jetzt in der Kunst machen, mit Musik, mit Theaterkunst, alles, was Kunst betrifft. Das ist wirklich unsere Zeichnung zu Leuten in der Zukunft. Das war uns wichtig. Und das kann nicht nur Popmusik sein, das kann nicht nur Klassikmusik sein, das ist unsere musikalische Sprache. Und die Themen, was wir hier gesprochen, die Themen von Liebe, was zu verlieren, die Vergangenheit, Heimweh, die Themen von Mutter und Kindern, die Themen, da gibt es so viele Themen und die sind jeder Song hat was damit zu tun. So, warum glauben wir, ein Art ist besser als der nächste? Das verstehe ich noch nicht.
Also einigen wir uns darauf, dass die Nachwelt soll einfach die Kassettensammlung deines Vaters hören und dann weiß sie, was in den 1970er bis 2020er Jahren Musik war.
Genau. Und ich finde, das ist cool. Total. Und die Musik von den 70er Jahren, mein Gott, das war revolutionary.
Ja, 70s waren echt geil. Ja.
Das war echt geil.
Aber gleichzeitig gibt es die Geschichte, dass du irgendwo in der Schulbibliothek dann gestöbert hast und, wenn ich mich nicht täusche, die Fledermaus mit Kiri Tekanawa gefunden hast.
Ja.
Was ja dann auch wieder ganz andere Musik ist, oder?
Oh,
also es ist nicht
mal
Beethoven, das ist ja ein einziger Rausch, ja.
Ein Straußmann. Aber
Lalilu, Lalilu.
Was ich so wunderbar gefunden hat, um Operetta, Oper zu entdecken eigentlich, war, ich habe die Sprachen gar nicht gekannt. Ich konnte nicht Deutsch verstehen, ich konnte nicht Italienisch verstehen, aber ich hatte ein Gefühl. Und man hört in die Stimme von Kiri Tekanawa bei Chardash, sie singt so schön, aber irgendwie klingt das, als ob sie jetzt alles so jetzt in ihren Kopf, die Ideen kommen gerade in ihren Kopf. Und dann habe ich nachgelesen, um den Stück zu verstehen. Und dann habe ich gewusst, aber das ist der Moment mit der Chardash, wo sie ihren Mann sieht und sie versucht alle zu zeigen, dass sie jetzt so diese Gräfin ist aus Hunger. Und sie muss das Lied wirklich, she has to make it up as she goes along. Und man hat das sofort gespürt. Ohne dass ich die Sprache verstanden hat, wusste ich, aber irgendwas kritisch passiert in diesem Moment. Und dadurch bin ich dann so gelockt in der Geschichte. Und dann bin ich so verliebt in Kiri Tekanawas Stimme geworden. Ich habe dann jedes Album gesucht, wo sie gesungen hat. Habe ich dann Nozze di Figaro entdeckt. Und da singt sie bei Porgi Amor. Und noch einmal, lese ich nicht. Jedes Mal, die ich ein neues Album zuhört, habe ich dann gesagt, okay, ich lese nicht, ich höre erst zu. Und dann versuche ich herauszufinden, was ist die Geschichte hier. Und ich habe dann den ganzen ersten Akt zugehört und gesagt, okay, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, die Paaren, die sind verliebt und jemand möchte etwas machen, aber bin mir noch nicht sicher. Aber dann kommt die Geschichte von Porjamo und sofort habe ich gewusst, diese arme Frau, das Herz ist gebrochen und man hört das sofort. Ja. Und das war für mich, das hat mich wirklich begeistert von Mozart, von Oper besonders. Und dann bin ich in Mozart verliebt und dann wollte ich jeder Mozart-Oper zuhören. Und dann
da wäre aber Beethoven jetzt eifersüchtig gewesen. Eben war es noch Beethoven und jetzt auf einmal Mozart.
Ja, weil Beethoven hat mir nicht genug Opern geschrieben, leider, my darling.
Ja, genau. Because you came too late. Genau,
sorry, das war
Baby.
Das Problem. Aber ja, weil ich habe Geige gespielt als Kind. Ich war Geigerin und ich habe dann viele Beethoven-Symphonies gespielt, Haydn-Symphonies, alles. Ja. Und ich war immer so sehr verliebt in klassische Musik, weil ich war... Das hat mir meine Freundschaften gebaut eigentlich. Ich hatte meine Freunde durch Orchester.
Das soziale Umfeld, klar.
Ja, das war
kannst du Fußball spielen oder kannst du Musik machen? Du hast sozusagen dann dein Team, ne? Deine Freunde, deine Gleichgesinnten. Trotzdem hast du aber, wenn ich das richtig gelesen habe, erstmal Journalismus studiert. War das sozusagen auch schon mit Fokus auf Musik oder war das eher, wolltest du die Welt verändern als Journalist? Also eher politischer Journalismus?
Mit Journalismus habe ich dann Politik studiert, auch Philosophie, auch in englische Literatur. So Musik ist wirklich später dann gekommen. Aber ich wollte in Südafrika ist es wirklich wichtig, gute politische Journalisten zu haben, finde ich. Mit so einem Land, wo unser politisches Klima wirklich von Tag zu Tag ist es was anderes. Da gibt es immer was, wo man kritisch sein muss und kritisch denken. Und darüber kritisch zu schreiben, reden, ist sehr wichtig, finde ich. Und ich wollte ein Teil von dem Gespräch sein, aber ich wollte auch noch mein künstlerisches Herz schützen. Und weil für mich, was ich so wichtig finde, ist, meine Seele findet Kraft vom Kunst, von jeder Kunst, egal. Ich setze mich in der Dunkelheit in mein Theater, ich schaue ein Schauspielstück an, ich fühle, wie meine Seele so tief atmet und entspannt und ich fühle mich dann wirklich wieder strong, um den Tag wieder anzufassen. Wenn ich ein gute Konzert zuhört, egal, ich könnte ein Popmusikkonzert anschauen oder klassische Musik, das ist so wie Wasser zu trinken. Das ist ein
gibt überhaupt erst die Kraft, um dann auch wieder, es gibt auch die Kraft, um dann die Ziele zu verwirklichen, die man will. Ne? Aber wenn du sagst, dass das Journalismus auch was Politisches war, weil das gibt es ja in Deutschland auch, diese Generation, also auch meine, die sozusagen in zwei Systemen aufgewachsen ist, ja, die auch sozusagen die Bedeutung, wenn sich die Welt mal radikal wandelt, das heißt, die Eltern meinetwegen noch in der DDR aufgewachsen sind, dann fällt die Mauer, dann lernt man ein komplett neues System kennen. Also innerhalb unserer Familien gibt es ja tatsächlich auch die Erfahrung von gigantischem Wandel. Und eben, wenn du sagst, dein Vater in den 70er Jahren in Deutschland und Apartheid und das bestimmt mit Sicherheit ja auch dieses Drängen nach, man will etwas bewahren, man will für etwas stehen, ist das sozusagen, würdest du sagen, da bist du in so einer Generation, die das auch noch ganz bewusst trägt und
ich
der
glaube,
das auch noch
bestimmt
bewusst ist?
Ja, das ist, ich glaube, das ist wirklich, das ist uns alle bewusst in Südafrika, besonders auch als dunkelfarbige Person, weil du weißt auch, dein Leben ist eigentlich eine politische Sache. Dein Recht zu leben,
so?
Wo du willst.
Gleich von der Geburt, du das auch?
Weil das ist, ich glaube, wir sind, wirst du achtsam drauf. Nee, man weiß nicht genau, wenn du wirklich das alles mitbekommst, aber da kommt ein Moment in dein Leben, wo du das mitbekommst und du kriegst mit, irgendwie darf ich hier nicht sein, aber das ist nicht recht. Ich muss auch gehen, wo ich will. Ich muss auch leben, wo ich will. Und nur als braunfarbige, schwarzfarbige, dieses Recht nicht zu haben, stimmt nicht. Und dann, da findest du, zu leben ist eine politische Sache. Jeder von uns.
Ja.
Und dann habe ich auch, und dann durch diese, von dieser Aussicht, dann so musiziert man auch als Musik, als Musiker,
weil es existenziell wird, ne?
Ja. Ja. Was ich von Musik gelernt, wie gesagt, am Anfang, wenn Leute in der Zukunft uns alles zurückschaut in der Geschichte, die kommen zuerst bei uns auf unsere Kultur, was war uns wichtig, und unsere Musik, unsere Kunst, unser Schauspiel und all die Theaterstücke, das zeigt, was war die Geschichte von unseren Momenten und wie haben wir uns damit bearbeitet. Und ich finde, um ein Teil von diesem Gespräch zu sein als Künstler, finde ich so wichtig, wie so, man muss deine soziale, politische Self-Haltung. Haltung auch, das kommt raus, in was du entscheidest zu singen oder nicht zu singen, wo du dich entscheidest zu arbeiten oder wo du nicht arbeiten darfst. Das alles spielt mit. So jedes Leben, ob du willst oder nicht, ist eine politische, soziale, künstlerische Sache. So, ich glaube, nur von einem jungen Alter ist mir irgendwie das bewusst. Und langsam bin ich wirklich konsequent damit. Ich will
Musik. Ja, ich finde das auch richtig. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was wir in Europa vielleicht teilweise, weil es uns zu gut gegangen ist, auch verlernt haben. Ja? Also für uns ist ja dann irgendwann auch gerade klassische Musik so eine Tapete geworden. Und dann kommt noch das Mädchen aus bürgerlichem Haus und spielt irgendwie für Elise, weil es einfach ganz hübsch anzuschauen ist. Aber das ist ja gar nicht mehr, worum es eigentlich ging. Und ich glaube, da können wir in Europa ja auch viel, also in Südamerika gibt es das ja ähnlich, in China gab es das, also das dieses Existenzielle in klassischer Musik wieder eine Erkenntnis wird. Ja? Also so wie du sagst, Leben ist schon ein politischer Prozess und das Lebewesen, das singt, ist natürlich auch immer gesellschaftlich eingebunden. Und ich glaube, das haben wir vielleicht auch verloren. Also das haben wir hier in Europa vielleicht auch verloren, dass diese existenzielle Not nicht mehr da ist. Ja, ja, ich glaube schon. Also ja, ich hoffe, ja, wir kämpfen ja drum. Ja.
Aber das ist, und wenn wir, und das ist, was ich so schön finde, so interessant, weil ihr kämpft darüber und Leute reden drüber und wir jetzt langsam verstehen, wir politisch zu sein. Politik ist auch in unserer persönlichen Sphäre. Politik und unsere soziale Sphäre, die sind eigentlich gleich. Was du sozial machst, was du unter deiner Gesellschaft machst, das ist eine politische Statement sozusagen.
Absolut. Und das, ja, voll dabei. Das hat Nikolaus Anno Kurz, glaube ich, mal gesagt. Er hat gesagt, wenn Sie mich fragen, welche Oper ist politischer, Aida oder Le Nozze di Figaro, ist das natürlich immer Le Nozze di Figaro oder Così fan tutte, weil wie der eine Mensch mit dem anderen umgeht, das ist eigentlich Politik. Ja? Ob der König regiert, das ist eigentlich unwichtig. Sondern Politik fängt immer bei, wie liebst du, wie behandelst du deine Kinder, wie behandelst du deine Frau, deinen Mann. Das ist eigentlich Politik. Ne? Und das lehrt uns vielleicht dann tatsächlich die Oper auch.
Ja? Und deswegen glaube ich auch manchmal, wenn Leute sagen, ja, Oper stirbt, das ist eine altmodische Art Kunst, das werden nicht mehr lange da sein. Dann denke ich mir, sorry, das stimmt nicht. Wir reden noch immer über die gleichen Sachen, die gleichen Themen und wir haben noch trotzdem keine Antworten gefunden. Und bis wir eine Antwort finden, bleibt Kultur, bleibt Kunst, bleibt Live-Theater, bleibt klassische Musik, weil das ist eine sogenannten Safe Space, ein Brave Space, wo Leute wirklich sich über diese Ideen bearbeiten, kämpfen können. Deswegen ist Così fan tutte bleibt, ja, das ist so eine anstrengende Oper für die armen Frauen, Così fan tutte, nicht Così fan tutti, aber trotzdem, das ist diese Idee, dass Frauen schuld sind, wenn Männer sich nicht mit guter Behavior umgehen, dann sind Frauen schuld, dass diese Ideen bleiben noch in unser Gesellschaft. Auch nach Feminismus.
Hättest du doch Mozart genommen, dann hätte der das auch anders gesehen. Du hast einfach, aber ich glaube auch, wir finden auch ja immer neue Antworten. Also wir finden ja immer Antworten, aber die Antwort von gestern ist morgen schon wieder eine andere. Das ist ja auch das Schöne, was uns so Sachen wie Oper oder so zeigen, die uns
Ja, und deswegen bleibt die Frage. Und das finde ich so, so interessant. Die sind philosophische Fragen von, wer sind wir als Menschen? Was für ein Mensch möchtest du sein? Und Musik ist Musik und Oper. Kunst ist ein Versuch zu einer Antwort. Ist ein Versuch, um einen Raum zu bauen, wo wir mit Sicherheit und Freiheit darüber sprechen können.
Aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen nach Südafrika, habe ich auch in irgendeinem Gespräch mit dir gelesen, weil gerade die Kunst, die du dann machst, also klassische Musik, ist ja eigentlich auch wirklich europäisch weiß besetzt erstmal gewesen. Mhm. Ja. Und wenn ich da richtig informiert bin, gibt es unglaublich viele Klassikkünstler in Südafrika, aber das Klassikpublikum, weil einfach die Preise so wahnsinnig teuer sind, ist vorwiegend weiß. Also da sieht man doch auch jetzt noch, dass es unglaubliche Schieflagen gibt, oder?
Ja.
Also weil du hast dir ja auch genau eine Kunst ausgesucht, die mit dem Anspruch, dass ich lebe, ist ein politischer Akt, total schräg ist, weil das ja eine Kultur ist, die auch irgendwie aus der, sagen wir mal, falschen Ecke erstmal kommt. Ja? Also das ist ja sozusagen ein Doppeltwist irgendwie, Oper in Südafrika, oder?
Ja, Oper in Südafrika ist schwierig. Das ist eine schwierige Thema, finde ich, für uns alle da unten. Da gibt es so viele Leute mit Talent dafür. Aber unsere Regierung, und das ist auch verständlich, unsere Regierung findet das schwierig, um sich damit zu vereinen, dass diese grundsätzliche weiße Kunst von den 70er Jahren und wirklich nicht vergessen, mit Apartheid dürften keine Schwarze in ein Theater gehen. Konnte auch nicht im Theater arbeiten. Die konnten die Theater putzen, ja klar. Aber die Musik zuzuhören und eine Oper zuzuschauen, war wirklich, die konnten nichts damit. Und der einzige Weg, die klassische Musik dann in schwarze Leutes Lebens gekommen ist in Apartheid, ist durch Radio. Da konntest du ein Radio zuhören. Und dann hat man, ich glaube, das ist dieser große Unterschied. Mit Aufnahmen und Albums und Radio verstehst du wirklich genau diese Idee von Universality von Musik und Musiktheater. Du verstehst grundsätzlich in deiner Seele.
Das ist doch so absurd, oder? Das die größten Imperialisten und Rassisten ausgerechnet diese Oper, die vom Humanismus spricht, eigentlich in jeder verdammten Oper, ob die jetzt von Mozart oder von Haydn oder von irgendwas ist, die nutzen sozusagen als Signe ihres eigenen Handelns, weil das läuft hier so falsch. Die ist ja okkupiert worden eigentlich, oder? Die Oper.
Ich weiß auch nicht. Es ist sehr schwierig, das alles so zu bearbeiten. Und ich glaube, wir müssen uns noch immer in Südafrika damit bearbeiten. Weil ich finde, da ist so eine große Sache von Humanity und Humanismus, der einen großen Teil ist von klassischer Musik und von Musik. Das ist ein Kunst, der wirklich zu jeder spricht. Aber wenn man das dann verkoppelt mit einer Regierung, die so genau wollte, dass man nicht zusammen sitzen könnte, nicht zusammen sein könnten, das ist sehr schwierig, weil und dann kommt unsere freie Zeit von Demokratie und wir kommen bei 94 und wir hatten nicht vergessen, Südafrika war wirklich wie Deutschland. In jeder großen Stadt, fast auch in jeder kleinen Stadt, gab es ein Theater. Jede große Gegend, jede große Stadt hat sein eigenes Orchester, sein eigenes Ballett. Wir hatten auch ein Nationalradioorchester. Das war wirklich unsere Kunst. Der Kunst in Südafrika in Apartheid war wirklich hoch. Die haben wirklich viel Startgeld bekommen, so wie hier in Deutschland. Jeden Theater konnte Startunterstützung haben. Und das war nicht eine private Sache. Das war wirklich Kunst.
Geförderte Kultur, ja.
Ja, Kunst ist für unsere Leute. Aber das Problem war, unsere Leute, in Quotation Marks, waren nur weiße Leute. Die Rest der Welt. Ja, ja. Die Rest der Welt von Südafrika. Die
es war ja auch eben der Gedanke, es war ja auch unsere Kunst. Ja, ja, das ist genau. Ja, das Perverse daran. Ja? Also das sozusagen, das ist ja das, worauf ich hinaus will. Ja,
ja, das war auch das Problem.
Unsere Kunst für unsere Leute.
Ja, ja. Und der Kunst von schwarzen Leuten war unwichtig, weil die haben keine Kunst. Und dann nach 1994 hat unsere Regierung dann gesagt, diese weiße Kunst darf nicht mehr, weil das war der Kunst, genau, unser Meister. Und wir haben diese Meister nicht mehr. Wir müssen uns beeilen, um unsere afrikanische Kunst wieder zu unterstützen und aufzubauen und Platz zu geben. Und ich finde, das ist total voll recht. Aber das Problem ist, da gibt's noch von uns, die diese Kunst, diese alte weiße Kunst, als unseren auch nehmen möchtet, weil die Themen sind auch unser Themen, weil wir sind Menschen. Und das ist jetzt, wo wir uns als klassische Künstlerin in Südafrika finden. Wir versuchen mit der Regierung zu sprechen und zu zeigen, hallo, wir haben Talent, wir brauchen jetzt Unterstützung. Ja. Weil jetzt sieht man mit Pretty Yende, Pumeza Machikiza, mit Else van den Hirfe, vormalig Johann Burta, Mimi Kurze.
Dann, ja, natürlich.
Ich glaube, ich bin am Ende der Liste, ich bin unten auf der Liste, aber ich bin auch ein kleiner Teil von dieser Liste.
Keine Angst, es kommen noch welche, ja, ja.
My moment is coming, guys.
Ihr macht es ja auch aus Leidenschaft, ihr macht es ja, weil diese Kunst euch tatsächlich, wie du sagst, etwas sagt. Ja, es ist eben für euch gar nicht, und vielleicht muss man es auch tun, um zu sagen, es ist eben nicht die Kunst, die den Weißen oder die Europa gehört, sondern verdammt, Mozart hätte sich gefreut, wenn die Zauberflöte in Johannesburg gespielt worden wäre, vor nur Colored People, ja.
Ja, Leute fragen mir auch so manchmal, aber du siehst diese Geschichte von Zauberflöte, apropos, mit der Monostatos, wie kannst du ein Stück spielen?
Ja, genau.
Und dann habe ich gesagt, mein Schatzi, wenn Mozart mich kennengelernt hätte, hat er ganz bestimmt diese Oper nicht so geschrieben. Wenn er wusste, schwarze Leute dürften einmal in der Zukunft diese Musik singen dürfen, hätte ganz bestimmt das nicht so geschrieben.
Wir müssen am Ende unseres Gesprächs eine Liste machen mit Komponisten, die du hättest treffen müssen, um die Musikgeschichte zu verändern. Das ist, glaube ich, wir schreiben ein Buch, Back to the Future oder so ähnlich, Golda Schulz, mit den Affären, mit den einzelnen Komponisten. Ja, ja.
Ich glaube, das wäre
du hättest die alle
bestimmt
bekehrt. Ja.
Aber das, ich glaube, wenn die wussten, wenn Bellini wusste, jemand wie Pretty Yende kommt in der Zukunft und singt seine Musik mit solcher Schönheit und Leidenschaft, hat er ganz bestimmt gesagt, wir müssen schwarze Leute in der Oper auch mitbringen. Wenn die Leute nicht vergessen, die Komponisten, die Welt, wo in diese Komponisten gelebt haben, das war auch so klein. So weit haben die auch nicht so gereist. Da war keine Flugzeuge, mit ein Schiff hin und her zu fahren, war eine sehr gefährliche Herausforderung. So, man muss auch da so denken. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt in dem Moment, wo wir uns gerade finden, in unserer Zeit, das heißt nicht, dass wir das nicht der Gespräch haben dürfen oder müssen, ob wir diese Geschichte ein bisschen ändern können, so dass wir damit umgehen können, so dass das für uns
dass wir Mozart auch
Sinn
wieder befreien,
macht.
Ja, dass wir Mozart auch wieder von den Idioten, genau, dass wir Mozart auch wieder von den Idioten befreien, die ihn annektiert haben, ja, dass wir sagen, ey, klar, wir müssen dafür kämpfen, dass der für jeden da ist, verdammt. Ja, also Mozart, welcher Weiße kann sagen, Mozart ist nur weiße Kunst. Also deshalb ist es ja umso wichtiger, diese Arbeit wahrscheinlich zu machen, ja, um die Leute, um diese Komponisten auch wieder in die Welt zu stellen, egal ob die in China, in Amerika, in was weiß ich wo, Südafrika oder in Berlin aufgeführt werden, macht ja eigentlich keinen Unterschied, ja? Weil Menschen haben überall die gleichen Themen.
Ja, ja. Und das finde ich sehr wichtig. Okay. Und jetzt ist das der Gespräch, die wir als klassische Musiker und Musikerinnen wir mit unserer Regierung in Südafrika führen müssen. Aber das Problem ist auch, in einem Land, wo Armut so groß ist, so ein großer Teil vom Gespräch ist, findet Leute das sehr schwierig, über Kultur zu sprechen. Weil wie kann ich mit dir über Kultur sprechen, wenn wenn ich Hunger haben, wenn ich keinen Job habe.
Ja, und wo die Demütigung auch so groß war, dann noch dazu, ja. Also das ist ja beides. Genau, du hast sozusagen ein schwieriges soziales Verhältnis und du hast die historisch noch gar nicht so weit entfernte unglaubliche Demütigung, die mit dem Soundtrack dieser Musik passiert ist. Ja, das ist ja, das ist eine schwierige Gemengelage wahrscheinlich. Ja.
Wie gesagt am Anfang, ich bin der Tochter einer Mathe, ein Mathe-Professor. Ich finde eine kreative Lösung.
Ja, genau.
Hat diese Idee nicht funktioniert. Ich probiere die nächste Theorie. Aber eventuell kommt man bei der richtigen Antwort, wo das klappt. Und das ist dein ganzes Leben ist nur dann der richtige Weg zu finden, um Leute im Herz zu treffen. Wo dein Herz und der Logik vom Kopf zusammenkommen. Und das ist, was so wichtig ist von meiner Education mit meinem Vater.
Jetzt müssten wir eigentlich dieses Gespräch aufhören, weil das wäre eigentlich schon der Endpunkt. Aber wir sind erst mittendrin und lass uns mal ganz kurz aus Südafrika und Colored and White People außen vor lassen. Wir kommen da, glaube ich, gleich nochmal drauf zurück. Aber gehen wir nochmal zurück in dieses Flugzeug, das plötzlich aus Südafrika nach Amerika fliegt und da drinnen sitzt Golda Schulz, die zur Juilliard School will, zu einer der wichtigsten, größten Musikuniversitäten der Welt. Erinnerst du dich noch an den Flug, als du da drinnen saßt und gesagt hast, so, jetzt gehe ich nach Amerika und studiere hier verdammt Gesang. Weißt du noch, wie das damals war?
Ich glaube, ich hatte viel Angst. Ja, ich war alleine im Flugzeug. Alle meine Sachen waren in 2 Koffern. Ich musste durch Dubai fliegen. Weil
wie alt warst du da? 18, 19?
Oh nein, Gottes Willen, ich war so alt. Ich bin eine alte Frau, Axel, bitte. Ich war bei Juilliard, war ich 26, 27. Ich glaube 27. Okay. 26, 27. Okay. So, ich war eine der ältesten Gesangsstudenten in der Schule. Aber es stört mich auch nicht. Ich bin wirklich gewohnt, die Underdog zu sein. So alte Gesangsstudenten, okay. Das ist mir wurscht. Ja. Der einzige Schwarze im Zimmer ist mir wurscht. Das ist total. Ich weiß warum. Ja. Wie meine Mutter und mein Vater mir immer gesagt, ist egal, wie du bei der Feiern eingeladen bist. Und der Feiern ist die große Konservatorium, die große Hochschule, ja, die großes Theater, wo du arbeitest. Egal, wie du da reinkommst, mach nur sicher, du zeigst die Leute, du gehörst hier. Wenn die glauben, du bist hier nur für...
Die Selbstverständlichkeit, genau.
Ja, ja, wenn die Leute glauben, du bist hier nur von Afrika, deswegen bist du hier eingeladen in diese große Schule, dann sagst du, ist mir wurscht, wie ich hier angekommen bin. Ich bin hier. Ich nehme diese Chance, was mir gegeben ist.
It's my voice, baby.
I'm taking my time. Also wie die sagen in dem American Congress, reclaiming my time. Das macht man. Egal, wie du da ankommst, nimmt deine Chance. Don't waste your chance.
Absolut.
With doubt. Dein Moment ist da.
Wie bist du denn
Moment
da angekommen?
Ich bin dann...
Das war sozusagen ein Leitspruch im Flugzeug, wo du wusstest, wenn ich da bin, ich bin da, weil ich da zurecht bin. Okay, und dann bist du angekommen.
Dann
und
bin ich angekommen.
Hast plötzlich und tatsächlich...
Das war wirklich eine große Herausforderung, weil das ist... Ja, ich spreche Englisch, das ist eine meiner Muttersprachen, aber der Kultur von Amerika ist was total anders. Und auch die klassische Musikkultur... weil die alle so freiberuflich arbeiten nach die Schule, die haben so einen Drive. Jeder klassische Musikstudent oder Studenten hat so einen Drive. Die sind so einzigartig auf, ich weiß genau, was ich will mit meiner Karriere. Ich weiß genau, ich will hier singen, hier, 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 duft, 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 das ist meine Liste. Ich will dieses Sommerfestival singen, ich will diese Rolle singen. Und ich war wirklich, ich will nur lernen. Das war mein Ziel, zu lernen. Aber ich war noch nicht sicher, was wollte ich lernen. Aber ich wusste, da sind so Löcher in meine Education. Wie sagt man Education auf Deutsch?
Ausbildung.
Ausbildung. Ich vergesse
Erziehung.
Immer dieses Wort.
Ja, Ausbildung ist, glaube ich, besser. Ausbildung.
Ja, ich vergesse immer dieses Wort. Das ist so schwierig.
Wort ist.
Aber Da, ich habe gewusst,
Ausbildung,
ich habe wirklich
hört sich auch ganz fürchtig an.
Ich habe wirklich gewusst, da gibt es Löcher in meiner Ausbildung. Ich habe gewusst, ja, meine Gesangstechnik war gut, aber ich hatte nicht so viele Chancen, auf der Bühne zu stehen. Ich hatte auch keine Erfahrung mit Lieder. Ich habe auch keine Erfahrung mit Schauspiel und ich wollte das. Und Juilliard war wirklich so ein Urwald von Chancen, um was Neues zu entdecken, zu lernen. Ja, du konntest in den Drama Division gehen und Play und Schauspiel anschauen. Du konntest auch in eine Klasse gehen mit einer Dramastudenten und du konntest Acting lernen und was auch schön war. Wir haben alle in der Dormitory haben wir alle zusammen gewohnt.
Schlafsaal, ja.
Ja, meine erste Roommate war eine Schauspielerin. So, Wenn ich eine Frage hätte über, wie baut man eine Figur auf der Bühne?
Wie stirbt Violetta?
Ja, genau. Was sind die Motivationen von dieser Frau? Dann hat sie mir so Vorschläge gegeben, die sind die Motivationen für Leute, warum die solche Sachen machen. Was denkst du? Und dann könntest du dich so diskutieren mit jemand anders. Und dann irgendwie durch Osmosis oder durch alles, wo du dich so unter Wasser fühlt von Kunst und diese Drive von anderen Leuten, beginnt es für mich so klar zu werden, was für eine Karriere ich aufbauen wollte, was für eine Künstlerin ich sein wollte. Und die zwei, und das war wirklich 2 Jahre, aber in die 2 Jahren wusste ich, wo musste ich mich wirklich kümmern mit meiner Ausbildung. Was konnte ich zu den Kunst bringen als mich, als individuelle Frau, als Frau aus Afrika, als Braunfrau? Alles, was mich besonders macht als Künstlerin und warum das alles wichtig war zu den Kunst und warum Kunst wichtig ist zu der politischen Gespräch von unserer Zeit. Die 2 Jahre haben mich so aufgebaut als Künstlerin. Und dann komme ich dann danach nach München. Und das war dann der neue Herausforderung.
Da sitzen wir dann wieder im Flugzeug. Aber lass uns noch da bleiben, ganz kurz, weil ich glaube, das ist ja. Meine Studienzeit war auch so. Das war für mich war das auch. Also wie gesagt, ich habe in Freiburg studiert. Ein Abenteuerspielplatz. Ja, also da gab es plötzlich diese Bibliotheken und diese Bücher und ich konnte da einfach drin leben und ich hatte keine andere Verantwortung als das zu lesen und zu lernen, was ich gerne wollte. Das war halt und eben mit Leuten zu reden, die so dachten wie ich. Und du sagst, auf der anderen Seite gibt es ganz viele Studenten, gerade in der Musik, im Journalismus ist es übrigens genauso, die sagen, Plan A, ich muss das Häkchen hier, bam, 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 bam. Und man sieht, dass diese Karrieren ganz oft nichts werden, sondern dass tatsächlich die Leidenschaft am Ende das ist, was eine gute Karriere ausmacht, oder? Also sich auch zu erlauben, was du gesagt hast, abzutauchen und neugierig zu sein und irgendwo hinzugehen, wo man gar nicht weiß, warum man da jetzt hingeht, außer weil es einen verdammt gerade interessiert. Ja?
Ja,
und diese Freiheit, die muss man sich dann nehmen wahrscheinlich auch, oder?
Ich glaube, um ein Künstler zu sein, Künstlerin, musst du neugierig sein. Am Anfang ist das die Basis. Man muss neugierig sein, über was das heißt, um Mensch zu sein. Weil die sind die Fragen. Das ist eigentlich die einzige Frage, was Kunst stellt, ne? Wie ist das, Mensch zu sein? Warum machen wir die Sachen, was wir machen? Das ist die Frage. Und wenn du nicht
neugierig bist. Wenn du dann schon antwortest, dass ich überhaupt da bin, ist schon ein politischer Akt, dann verbindet sich das natürlich sofort mit der Existenzialität von Kunst. Ne?
Genau.
Also das ist ja,
aber wenn du nicht neugierig über diese Sache bist, dann ist Kunst wirklich nicht lange dein Ziel, finde ich. Ist nicht lange.
Ja, das ist dann auch Tapete oder Oberfläche. Ja,
ja, dann bleibt die Leidenschaft für den Kunst nicht lange bei dir. Und das ist auch total in Ordnung.
Absolut, absolut.
Die Leute, die nicht diese Neugierigkeit hatten und nicht Karriere haben und in eine andere Richtung gegangen sind, die sind glücklich mit der Entscheidung, weil die Frage von ihrer Menschlichkeit ist irgendwo anders beantwortet. Und das finde ich ist wirklich wichtig. Unser Leben geht nicht, für mich persönlich, lass mich wirklich Caveat am Anfang, Warning Sign, das ist wirklich nur meine Meinung. Aber mein Leben geht nicht nur um Geld machen. Mein Leben, ich bin hier, um auszufinden, so viel wie möglich über mich selbst als Mensch und auch zu probieren, um die Leben von anderen Leuten ein bisschen besser zu machen, sodass wir nicht alle in Schwierigkeiten sitzen.
Und ich glaube, immer wenn du in existenziellen Momenten bist, Corona war ja sowas, dann merkst du auch, was ist es eigentlich wirklich noch wert? Ja? Wo ist man denn wirklich zu Hause? Worum geht es denn eigentlich wirklich? Das war vielleicht auch sowas, was uns diese Zeit gezeigt hat. Ja?
Mhm,
es geht nicht darum, jetzt noch das zu singen und im Opernglas und in der Opernwelt und im New York Review und irgendwas, sondern es geht eigentlich darum, wer geht den Weg mit dir und wer hört dir zu und mit wem kannst du existenziell reden? Wahrscheinlich ist das... Darum ging es auch Mozart. Ja? Also ich bin 100%ig sicher, weil wir gerade geredet haben, ich würde es lieben, ich würde dich gern als Spion von Mozarts Frau nochmal zurück in die Vergangenheit schicken, weil ich bin sicher, dass der hat in seinem Leben so viel Scheiße gebaut und seine Frau betrogen und konnte seine Schnürbänder nicht zumachen und das wäre wirklich gern. Aber ich glaube, dann hat der irgendwie wahrscheinlich so einen Vorhang ging zu und dann hat er nur noch Musik gehört und dann war alles schön und der hat sich selbst vergeben und der hat jedem vergeben und der war der menschlichste Mensch, nur er hat es halt in seinem Leben real nicht hingekriegt und warum komme ich da jetzt drauf? Aber das finde ich so groß, dass diese Musik, aber du scheiterst, aber du kannst es in der Musik sagen, das wollte ich doch eigentlich, Konstanze, ich liebe dich doch
absolut.
Eigentlich.
Absolut, ja. Du schlägst jetzt genau auf der richtigen Ding. Er war ein Mensch, er hat falsche Sachen gemacht, er hat blöde Sachen gemacht, aber er hat dieses Talent, wo wirklich er von Seele zu Seele reden können, nur mit Musik. Und da konnte er seine beste Selbst sein. Wirklich, his best self hat er auf dem Papier geschrieben.
Ja.
Und ich glaube, egal was wir als Menschen machen, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler jeden Tag. Du kannst meinen Mann fragen, er kann dir eine Liste geben. Du kannst auch meine Eltern fragen. Aber egal, ich gebe immer mein Bestes in dem Moment und ich versuche, mein Bestes zu geben. Und wenn du dein Bestes gibst und versuchst, ist da wirklich wenig Falsches, was du wirklich machen kannst, finde ich.
Ja, genau. Und am Ende gibt es in der Regel das Perdono. Ja, wenn du es machst, dann muss dir auch vergeben werden. Punkt.
Ja,
aus, ja?
Punkt. weil das ist das Ding. Leute fragen immer über diesen Moment. Das ist so interessant, dass du das so sagst. Die Leute fragen immer, aber das ist wirklich so dumm. Warum werde ich nicht okay sagen, wenn der konnte zu mir kommen. Perdono. Aber dann sage ich immer so, Leute, Entschuldigung, jetzt muss ich sagen, jetzt lügst du. Weil wenn dein lieblingsbeste Freundin oder Freund zu dir kommt und sagt, ich habe eine große Fehler gemacht, ich sehe das jetzt, ich sage Entschuldigung, ich werde das nie wieder machen. Du willst in diese Person glauben. We must give each other the benefit of the doubt.
Und du weißt, und das ist das Geile an Mozart, obwohl alle wissen, er macht es wieder.
Genau.
Aber wollen sie daran glauben? Die Musik sagt, da müssen wir doch dran glauben. Und gleichzeitig sagt sie, du weißt doch, er wird es nicht schaffen.
Ja.
Aber trotzdem wollen wir es.
Trotzdem. Ja? Wir alle möchten glauben, der Person, die du am meisten liebst in der Welt, wird die nicht wieder wehtun. Aber, as they say, pain is a part of love.
Oh Gott, ja. Jetzt haben wir schon eben drüber geredet. Du hast die Fledermaus in der Schule gehört mit Kiri Tekanava. Jetzt triffst du diese Frau plötzlich persönlich als deine Lehrerin. Das waren doch mit Sicherheit auch Momente, wo man denkt, wow, yo, cool, Mann, oder? Das waren doch
das
besondere
Augenblicke
wahrscheinlich,
oder? Das ist lustig,
als du
gesagt, wow, yo, cool. Ich glaube, das war genau...
Ja, warst du oder nicht?
Das war genau mein Gefühl. Yo, cool. Aber auch dann dazu, yo, cool war. Oh, no. Ich glaube, das ist nicht eine gute Idee. Dovesono vor die einzigartige Kirita Kanava zu singen. So, oh. Aber wie gesagt, ich hatte eine Chance und wenn jemand mir eine Chance gibt, um was zu lernen von einer der besten Sängerin, die ich in mein Leben zugehört, dann nehme ich da, egal wie viel Angst ich habe, dass diese Frau mir sagt, du hast kein Talent, du bist wirklich total blöd, bitte komm nicht wieder zu mir. Ich war vollkommen bereit, dass sie mir sowas sagt. Ich bin auch manchmal viel mehr bereit für Leute mir, dass Leute mir sagen, du hast kein Talent, als Leute mir zu sagen, du hast Talent. ich bin immer auf der Negative, sodass ich, wenn eine positive Antwort kommt, ist das eine Überraschung. Negativ ist gar nicht überraschend für mich.
Du bist sozusagen Profi-Pessimist. Das kann dann immer besser werden. Ja, okay.
Genau. Ja. aber ich glaube, das ist auch ein optimistischer Weg.
Aber du weißt,
Sachen
das ist Selbstbetrug,
eigentlich.
Ne? Ja. Ja.
Ich finde, das ist ein optimistischer Weg, das Leben zu sehen. Das ist, jede gute Sache ist eine schöne Überraschung. Aber egal.
Ja, das ist das Schöne, wenn man mit dir redet. Du hast jetzt gerade gesagt, pessimistisch zu sein ist eigentlich ein optimistischer Lebensweg. Das finde ich
genau.
Super. So, solche Weisheiten, die sind gut. Ja, das ist gut. Ja, genau. Also, Kiri Te Kanawa hat dann aber auch nicht zu dir gesagt, Golda, war alles nix.
Ja. Sie war so nett. Sie hat so schön mit mir geredet. Und sie hat gesagt, was mir wirklich so wichtig war in dem Moment, sie hat auch mir gesagt, egal, was ich mache oder was du bei anderen Leuten hörst, was wichtig ist, du musst deine Geschichte erzählen, deine Figursgeschichte. Meine Geschichte von diesem Moment war für mich wichtig, aber du hast was anderes zu sagen. Und dadurch kommt dann eine andere Interpretation von dieser Musik. Und was du zu sagen hast und zu singen, ist genauso wichtig wie meine Interpretation. Du musst kein Copy von mir sein. Und und sie hat auch gesagt, und du darfst auch nicht ein Copy von mir sein.
Ja, das kann ich dir sagen. Ich sitze ja in vielen Gesangsjurys und das ist wirklich Wahnsinn, wenn du die Augen schließt und da singt jemand die Auftrittsarie Barbier von Sevilla und du denkst, da singt jetzt Hermann Prey. Mhm. Das ist wirklich, also das gibt es ja ganz oft, ja. Also dass Leute bis zur Intonation alles wirklich perfekt wie Hermann Prey machen. Mhm. Und trotzdem glaubt man denen das nicht, ne?
Ja, weil du denkst...
Weil es nicht, das war halt Hermann Prey.
Ja, ja, genau. Du bist nicht diese Person, aber wer bist du? Und wenn ich im Publikum sitze oder ich höre jemand zu, ich will diese Person sehen. Ich will deine Impressionen hören, sehen, das Spielen sehen. Ich will deine Welt, was du da baust mit deiner Musik und alle die Darstellerinnen und Darstellerinnen, ich will eure Welt sehen. Ich will nicht.
Aber dadurch bist du natürlich unglaublich angreifbar auch, ne? Also das ist ja das, was aber wahrscheinlich gute Kunst und schlechte Kunst voneinander unterscheidet, ob man sie existenziell lebt. Aber das geht dann nur, wenn du dann auch tatsächlich dich selber gibst, oder?
Mhm, ja.
Dein Du versteckt sozusagen hinter diesem Charakter, aber schon dein Du.
Ja? Aber ja, ich glaube, Du und den Charakter, die sind nicht gleich, aber die sind ein Teil voneinander. Was ich immer versuche, wenn ich in einem Probenraum bin und wenn wir so lange Probezeiten haben, oder egal wie lange die Probezeit ist, auch wenn man eine neue Rolle lernt mit deinem Coach, versuche ich immer Empathie mit dem Figur zu haben, weil wenn man Empathie hat, dann kannst du dich vorschlagen, warum ein Mensch solche Entscheidungen trifft. Weil was wir auf der Bühne sehen, sind die Entscheidungen, die Leute trifft, was die machen. Du entscheidest dich, zum Beispiel Così fan tutte. Die Jungs entscheiden sich, wir machen diese Wette mit dem alten Mann und wir versuchen einen Test auf unsere Freundin zu machen. Die könnten am Anfang schon sagen, ja, Entschuldigung, so einen Test mache ich nicht, ich habe zu viel Respekt für meine Frau. Aber die haben nicht. So, dann kommt der Geschichte. Und dann kommt die Entscheidung, die die Frauen treffen. Und das ist, was wir alles anschauen. Aber wenn ich die Rolle von Fiordiligi studiert habe und jedes Mal, wenn ich die Rolle neu spielen muss, versuche ich immer in den Proberaum zu denken, okay, Fiordi, warum entscheidest du jetzt so gerade? Okay. Was ist passiert in dem Moment?
Die trifft auch viele bescheuerte Entscheidungen, oder?
Die trifft viele. Aber das kommt alles von einer wirklich naive, aber auch
liebenswert naiv,
aber auch wirklich, sie hat wirklich diese Idee von was recht ist und nicht recht. Sie hat eine strenge moralische Code eigentlich. Und das ist so schwierig für sie, wenn sie auf der falschen Seite ist, finde ich. Deswegen ist die Duett Fra Liamplessi für mich so berührend. Und Per Pietà als Aria für mich ist so berührend, weil sie kämpft mit ihrer moralischen Code. Sie hat so einen Kampf, einen inneren Kampf. Ja. Und wenn du das anschaust und jemand macht das sehr gut, willst du wirklich das, bitte, lass die Männer jetzt aufhören. Das tut weh, um diese Frau so zu sehen.
Aber Hand aufs Herz, freut man sich nicht? Du hast ja eben schon verraten, dass du unglaublich alt bist, aber freut man sich nicht, wenn man dann noch ein bisschen älter wird, damit man, also momentan singst du Lius, die Sophies im Rosenkavalier, aber freut man sich nicht auch schon, wenn man dann die Marschallin im Rosenkavalier singen kann und diese Figuren, die noch eine Perspektive mehr haben als die Charaktere, die du jetzt hauptsächlich singst? Also das sind ja dann in der Regel doch liebenswerte, naive und da auch wieder Frauen. Freut man sich dann schon, dass man noch ein bisschen, dass die Stimme noch mal irgendwann diese etwas facettenreicheren Rollen anstreben kann?
Oh, ich freue mich sehr drauf. Ich denke schon, wie ich eine Marschallin singen könnte, einmal in meinem Leben. Mhm. Aber ich finde auch noch interessant, um neu zu denken über die Figuren, die ich schon jetzt noch singe. Da gibt's nur, was so schön ist, weil unsere Fantasiewelt und Fantasieleben ist riesig. Man sieht das mit all den Fernsehprogrammen, die existiert, mit all die Bücher in der Welt. Die menschliche, the human ability, capacity für Fantasie ist so groß. Und das heißt auch, egal wie alt ich bin, ich kann mir noch vorstellen, wie es ist, um Sophie zu sein, um ein Sophie zu spielen und was das ist. Ja, ich glaube schon, das muss man auch dann denken, wenn man mit neuen Regisseuren arbeitet, wie können wir diese Figur neu aufbauen? Bei alten Inszenierungen ist das ein bisschen schwieriger. Aber trotzdem, die Aufgabe von die menschliche Frage zu beantworten, die existenzielle Frage zu beantworten, warum sind wir hier als Menschen? Die Frage ist noch da.
Stellt sich für jede Rolle.
Ja. Genau.
Stellt sich auch für jede Rolle wahrscheinlich.
Aber ich freue mich.
Aber wahrscheinlich ist es auch klug aufgebaut.
Auf Marschallin. Ich will so gerne irgendwann in mein Leben ein bisschen Verdi singen. Ich würde so gerne Leonore in Trovatore singen. Auch, ja, es ist auch Liebeswelt naiv, klar. Aber trotzdem.
Gilda.
Ich weiß nicht, aber ja. Gilda. Gilda bin ich mir wirklich nicht sicher. Das ist ein bisschen zu viel.
Okay.
Sophie ist genug. Für Naivität ist Sophie genug für mich.
Ja. Aber das Schöne ist ja, dass es in der Oper und mit den Rollen ist wie im wirklichen Leben. Man wächst ja da rein. Ja? Und eben, ich glaube, jede Marschallin hat mit Sicherheit die Marschallin kennengelernt als Sophie, ja, und sich dann Gedanken drüber gemacht. Und so ist es im wahren Leben ja auch. Also das ist ja das Tolle, dass so eine Oper auch tatsächlich ein Organismus mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen auf der Bühne ist. Wahrscheinlich ist das ja auch wichtig, ja? Also eine Pamina ist eine andere Pamina, je nachdem, wer da gerade den Tamino spielt, oder?
Ja,
also
ja,
eine
stimmt.
Zauberflöte. Wahrscheinlich hat das auch eine Rolle.
Aber ja? Ich bin auch eine der Paminas, die wirklich sehr selbstbewusst auf der Bühne ist und ich glaube, ich versuche immer, mich selbst zu retten. Als Pamina.
Ja, sehr gut. Ja, also auf diesen Tamino werde ich auch nichts setzen. Also weiß auch nicht, wieso Mozart so einen Schwachmaten erfunden hat.
Ja, das ist so eine Schwache, diese Tamino. Ich meinte wirklich, oder? Am Anfang des Stücks, der erste Wort, der erste Satz, was man hört von Tamino ist Zu Hilfe.
Zu Hilfe. Jetzt. Ja, dann ist Schluss eigentlich, dann. Das ist als wenn, genau, Batman als erstes sagt, oh Gott, das wird aber ein schwieriger Auftrag. Lass uns mal wegrennen.
Genau. Und dann wird er
ist
ohnmächtig.
Der Joker. Oh.
Mann, komm
ja, genau.
Jetzt.
Ja. Aber dann kommen die Frauen und sagen, hier, Alter, wach wieder auf.
Genau. Ich mein,
das ist ja dann schon wieder emanzipatorisch. Ja? Oder die Königin der Nacht. Also.
Ah, ja.
Also, also eben, Mozart hat schon auch die Frauen durchaus gefeiert. Das muss man schon sagen. Also
nein.
Der Zauberflöte ist schon... gibt es nur starke Frauen eigentlich.
War
oder?
Auch gleich so mit Strauss. Die sind Fans von Frauengeschichten und ich finde Strauss besonders. Er hat sich wirklich so beschäftigt mit was Frauen fühlen und wie man das schreibt, die innige Welt von einer Frau zu verstehen, war ihm so interessant.
Fühlst du dich verstanden von Strauss?
besonders in der letzten Trio von Rosenkavalier? Ja. Mhm. Ich finde, okay. Er und Hoffmannsthal haben genau geschrieben, was Frauen denken. In einem Moment, wenn du siehst, wie jemand, den du liebst, sich in jemand anders verliebt. Und die haben so genau verstanden, diese. Und bei Sophie, das ist so. Ist so eine erwachsene Sprache, was sie dann da redet.
Es ist ein bisschen wie das Perdono, von dem wir eben geredet haben. Und es ist total kitschig, aber es ist in seinem Kitsch auch wahrhaftig, oder?
Ja, ich glaube, ja, musikalisch kann man, ja, das ist nicht so wow, Power wie Elektra von Strauss. Aber was Hoffmannsthal da geschrieben hat und dann harmonisch, was Strauss geschaffen hat mit diesem Trio besonders, ist diese Idee von akzeptieren, dass du
Akzeptanz,
nicht, die Akzeptanz, wo du nicht mehr so wichtig ist für jemand, als jemand anders ist zu den Personen. Aber du liebst diese Person genug, um das zu akzeptieren. Aber du hörst auch von Sophie, wo sie so genau schreibt, ich fühle mich in der Kirche. Ich bin heilig. Sie versteht, das ist ein heiliger Moment, was hier passiert. Sie sieht diese Frau, wie diese Marschallin aus der Geschichte so Exit Stage Left macht, der Marschallin. Und Sophie versteht.
Ja. Aber wird Sophie denn automatisch eine neue Marschallin?
Das ist für jeden, muss sich selbst dafür entscheiden. Ich glaube, in meiner Vision von Sophie, glaube ich, sie ist noch immer naiv und sie glaubt, das ist die Person, mit wem sie sich so gut versteht, mit Octavian, weil sie versteht sich sehr gut mit Octavian. Die beide verstehen sich sehr gut.
Ja, ja. Und du glaubst an ein Happy End. Die beiden gehen dann und heiraten und werden glücklich bis in alle Tage.
Nein, ich glaube, dass...
Nein,
jetzt, warte, lass mich jetzt erklären. Da gibt es einen großen Unterschied. Wenn du in eine Beziehung kommst und du und dein Partner... das ist wirklich, wie ich darüber denke. Ihr beide müssen aufwachsen. Jeder von uns, wir ändern uns jeden Tag. Du triffst neue Entscheidungen über wer du bist und was dir wichtig ist. Aber wenn man in einer Beziehung ist, irgendwie muss man das zusammen machen als Team. Ihr müsst zusammen aufwachsen. Ihr habt euch entschieden, um zusammen ein Leben zu bauen. Und der einzige Weg, wie das möglich ist, ihr müsst zusammen in eine Route gehen. Und was ich so schön finde, der Unterschied zwischen Marschallin und Octavian Beziehung und Octavian und Sophie Beziehung ist, Marschallin und Octavian, da gibt es ganz bestimmt die Frage von älter. Sie ist viel älter als ihm. Mhm. Ja, Sophie ist jünger als Octavian, aber was sie in ihm rausbringt, ist seine Kindheit. Seine eigene Naivität kommt wieder raus mit ihr, weil er fühlt sich wieder unsicher. Und nicht unsicher, wo er nicht weiß, wer er ist und was ihm gehört, aber nur diese Unsicherheit von, ist diese Person mit mir in diesem Lebenskampf oder nicht? Sind wir auf der gleichen Seite von dem Buch oder nicht? Und da haben die so eine Equality. Und das finde ich, wenn man das hat in einer Beziehung zwischen einem Paar, ist es sehr schwierig, um nicht zusammen zu bleiben. Weil wenn du dich gut verstehst mit deinem Partner, und ihr wachst auf zusammen als Menschen und ihr habt immer diese, aber wir sind ein Team, wir sind zusammen in das alles.
Genau, das ist weil der Weg gehört auch dazu, ne? Da gehören auch die negativen Erlebnisse, werden sozusagen durch die Dauer und durch die Beziehung sozusagen auch zu positiven Erinnerungen dann. Ne? Das ist, glaube ich, auch das. Genau, die Chance haben die beiden natürlich noch und da ist das mit der Marschallin und ihrem Mann wahrscheinlich irgendwo mal abgebogen. Ne?
Genau.
Da ist der dann halt zum Jagen gegangen und sie hat sich den Octavian genommen und beide haben gesagt, das Gemeinsame ist jetzt mal egal.
Aber deswegen meine ich, für mich ist es komplett möglich, dass Sophie und Octavian ein Happy Ending bekommen. Wenn die zusammen in den Weg gehen.
Ich Ich bin überzeugt. Ich glaube, Richard Strauss hätte es Ihnen auch gegönnt. Ja?
Yes.
Bei Strauss finde ich ja das Fantastische. Also, erstmal glaube ich ja tatsächlich, dass auch ein Rosenkavalier fast moderner ist als eine Elektra oder eine Salome, also auch ja später geschrieben.
Mhm.
Und zweitens, glaube ich, finde ich bei Strauss total interessant, der hat ja wirklich bis mit Punkt 12 Uhr da gesessen und geschrieben.
Ja.
Und dann hat er aufgehört. Ne? Also man töte dieses, so stopp jetzt mal, gut, jetzt rufen wir mal die Skatbrüder an und spielen ein bisschen Skat und am nächsten Morgen um 7 hat er Vibe komponiert.
Ja, genau. Also,
total ein mathematischer Kalkulateur der Leidenschaft wahrscheinlich. Ja,
ja, ich glaube, alle brauchen diese Balance zwischen einem normalen Leben zu haben und dann auch deine Arbeit zu machen. Ich bin kein Fan von deinem Job 24/7 zu machen. Das geht überhaupt nicht bei mir. Das geht auch nicht bei meinem Vater so, auch bei meiner Mutter. Man braucht eine Pause, sodass man erfrischt wieder da reinkommen kann. Und besonders mit kreativer Arbeit, weil das ist so easy, muss man wirklich sagen, ist so easy als ein kreativer Mensch und Künstler, Künstlerin, ist so easy, dass du dann den ganzen Tag deinen Job machst. Jeder Moment ist eine Chance, um kreativ zu sein und blablabla. Und wenn du dich wirklich nicht genau kümmerst, um Zeit weg von der Arbeit zu verbringen, könnte man sehr, sehr schnell Burnout haben. Und ich glaube, das passiert viele Künstlern, Künstlerinnen, besonders in der 21. Jahrhundert.
Weil das ja auch so rewarding ist. Ja? Das ist ja, man bekommt ja auch so viel Likes und Applaus und auch eine Corona-Erfahrung, dass viele Künstler, da ging es gar nicht nur um Geld, natürlich gibt es auch existenzielle Geschichten, aber es ging halt auch um viel Applaus, ja? Also der plötzlich weg ist. Also ich glaube, es ist ja auch so leicht. Ne? Also wenn man es kann, es wird einem überall zugejubelt. Dann, das ist ja halt auch toll. Ja? Es ist auch addictive.
It's nice to be liked, Axel. Everybody likes to be liked.
Ja. Ja, sogar Kritiker. Ja.
Ja. Ich glaube, besonders Kritiker. Komm, sei ehrlich.
Nein, völlig, ja, doch. Klar. Nein, ich glaube, ganz im Ernst, also ich glaube auch Regisseure. Ich glaube, kein Regisseur will wirklich ausgebuht werden. Ich glaube, auch ein Castorf oder irgendwas würden sich eigentlich freuen, wenn sie nachher applaudiert wären für das, was sie machen. Also ich glaube, nein, kein Mensch will nicht geliebt werden. Natürlich
oh,
nicht.
Nein.
Ja, natürlich nicht.
Sonst bleibst du in Bergen alleine ohne Ansprechpartner. Okay, kannst du auch machen. Ja. Da gibt es sehr wenig von den Leuten, glaube ich, eigentlich.
Besonders ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist unter der Spezies Mensch sehr selten. Ich glaube auch, dass.
Aber das ist wirklich interessant, um ein kreativer Mensch jetzt in 21. Jahrhundert zu sein mit TikTok. Und weil ja, jetzt kommt TikTok und Snapchat und Instagram und Twitter und A Cappella. Und da gibt es so viele Apps. Ne? Mhm. Und dann noch trotzdem auch deinen Job auf der Bühne zu machen, wenn du ein Live-Künstler bist. Und dann, wenn du auch Aufnahmen machst für CDs und dann bei der Aufnahme musst du verkaufen, weil sonst, wenn du keine iTunes verkaufen kommst, dann heißt das, du bekommst nicht den nächsten Aufnahmendeal. Und wenn du nicht so viel genug Leute, Folge hast, dann heißt das, vielleicht bekommst du nicht den nächsten Vertrag, weil, weißt du, da gibt's diese Kleinigkeiten, wo kleinere Theater oder regionalen Theater, die schauen, oder viele Theater, wer weiß, ne? Viele schauen auf deine soziale Präsenz. Solche Sachen sind sehr wichtig, wo keine Startunterhaltung gibt für ein Theater. Wenn das nur kommt vom Boxoffice, dann muss dein Theater sich so kümmern über Social Media und schauen, wie viel Folge hast du, wie viel Folge hast du eigentlich in unserer Stadt. Werden die Leute, die dir folgen, auf Social Media...
Da hätte Händel in England damals auch gemacht wahrscheinlich, ja.
Ja.
Hätte Händel, ja genau. Aber trotzdem ist es natürlich auch, glaube ich, also, da ist mein naiver Glaube schon, wenn du richtig geil bist, dann brauchst du den ganzen Kram eigentlich nicht. Also keine Ahnung, ich habe keinen Beweis dafür, dass das so ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich große Kunst übersehen wird. Oder glaubst du, man wird dann übersehen?
Schwierig zu sagen. Das kommt drauf an, von wem willst du gesehen sein? Willst du von der ganzen Welt?
Das kannst du ja schon sowieso nicht mehr. Ja, das geht im Pop vielleicht noch. Also sonst kannst du, glaube ich, nur in einer Region weltbekannt sein. Ja. Aber nehmen wir, weiß ich nicht, was du denkst, aber eine Anja Hartheros zum Beispiel, die wirklich kein Social Media, gar nichts macht. Aber sie hat viele Aufträge, sie singt große Rollen und kümmert sich um...
Jemand so wie Anja Hartheros ist in den 90er Jahren gekommen mit als Künstlerin.
Ja, ne? Ja, gut, okay.
So, das heißt, sie ist in der Zeit von CDs gekommen. Sie hat viele Aufnahmen gemacht in den 90er Jahren. Ne? Und mit den CD-Aufnahmen kommt dann der Konzerttours. Eine Konzerttournee.
Ja, und dann bist du im Kreislauf
Fans
drin. Ja, okay.
Genau. Wir müssen nicht vergessen, bei jeder Künstler, egal wer die sind, die hatten einen Track gefolgt. Das ist nicht genau wie der Track jetzt ist, was ich als Künstlerin folgen muss oder sollte folgen. Mhm. Aber die hatten irgendwie eine Media-Präsenz. Jetzt kann Anja Hartheros, braucht sie nicht auf Twitter zu sein, sie braucht nicht auf Instagram zu sein. Sie hat genug Folge und sie hat genug Traction von spät 90er, früher 2000. Und dann neue Leute, die in der Oper kommt und die hört ihr, weil die sind ein Fan von einer kleinen Sängerin, wie der auf Social Media ist, aber die folgen dieser Frau, die hören dann die Anja Hartheros in dem gleichen Stück, kennt sie nicht, aber sind total begeistert und dann, booms, Fans. So kann das noch immer passieren.
Ja, okay, das verstehe ich. Verstehe ich, aber ich glaube auch nicht, dass irgendein 12-jähriges Mädchen in irgendwo zufällig Golda Schulz auf Insta folgt und sagt, jetzt werde ich Opernfan. Also das glaube ich eben auch nicht. Also dass dein Erfolg und deine Karriere jetzt so losgeht, hat schon damit zu tun, dass du in München im Opernstudio warst, dass du in Juilliard warst, dass du, was du sagst, dass du dein neugierig geblieben bist, dass du an dir gearbeitet hast, dass du einfach eine geile Stimme hast, dass du eine Präsenz hast. Also ich glaube, das ist schon wichtig. Am Ende des Tages, ohne die Grundlage geht es nicht lange gut. Also das kann sein, dass das Social Media dazukommen muss. Ja?
Ja.
Aber wenn du die Grundlage einmal verraten hast, und das haben wir ja auch schon tausendmal gesehen, egal ob bei Sängern oder Instrumentalisten, die haben ein gutes Album gemacht, haben sich dann um Insta und Facebook und ich weiß nicht was gekümmert, TikTok. Hm. Aber dann war der TikTok-Fame irgendwann auch vorbei. Ja?
Oh,
also
ja,
wenn du da keine Substanz drunter hast, dann kannst du es knicken. Ja? Also dann kannst du es, glaube ich, knicken. Also
ich glaube, man muss immer an diese, ich weiß nicht, ob diese ein Spruch ist in Deutsch, aber in Englisch macht man immer diesen Spruch: Don't write a check, your mouth can't pay. So, das heißt, du musst nicht vorgeben, du bist ein Star, du kannst was machen, und dann, wenn du das machen musst, weil dann sagen die Leute, dann bist du nicht so gut. Tschüss, danke. Wie am Anfang, also wie meine Eltern sagen, egal wie du in ein Zimmer kommst, wenn du da bist, musst du zeigen, du gehörst da. So, wir müssen.
Und zwar ganz selbstverständlich. Genau.
Jeder Moment, so bei einem Interview, wenn Leute mit dir reden über deine Kunst, dann, du musst was zu sagen haben. Sonst will niemand mit dir reden. Das ist genau wie ein Party. Wenn du einen schönen Mann siehst und du denkst, oh wow, wie hübsch ist er. Und du gehst und du redest mit ihm und du schaffst keinen Sinn da zu machen. Du kannst nicht mit ihm reden. Auch nicht über das Wetter kannst du nicht reden. Dann denkst du, egal.
Die Frage ist wieder, ob du den Abend mit ihm verbringen willst oder ein Leben mit ihm verbringen willst. Ich glaube, da ist schon noch ein Unterschied dann wahrscheinlich.
Oder eine Stunde mit ihm unterhalten. Aber das ist der Ding.
Schön.
Egal wie schön du bist, egal wie du vorgibst, dass du was weißt, wenn du wirklich dich nicht unterhalten kannst und du schaffst nicht zu zeigen, hallo, boom, I actually have something to say. Ja, bleibst du nicht lange.
Ja, dann kannst du gleich aufhören.
The flavor of the month. Ne?
Und da hat sich auch nichts verändert zwischen Instagram oder zwischen Zeitungen oder zwischen Live-Auftritten. Ich glaube, das ist immer so. Also ich glaube, man darf sich einfach nur, was du gesagt hast, man darf sich nur nicht in diesen Sog begeben, dass man 24 Stunden da an seinem Image feilt. Mhm. Weil am Ende gibt es dann doch ein anderes Image. Also ich habe irgendwo einen Artikel über dich gelesen, der fing an mit, und ich weiß gar nicht, wo ich bei so einem ersten Satz in einem Porträt über dich anfangen soll, zu sagen, wie scheiße ist denn dieser Satz? Ja? Golda Schulz ist die einzige dunkelhäutige Sängerin der Staatsoper München, steht dann da plötzlich. Ja? Und das ist sozusagen das Stempel. Es ist ein Satz, der beknackt ist, weil es wahr ist. Es ist ein Satz, der beknackt ist, weil du sozusagen, das ist deine Trademark, die aber gemacht wird von irgendeiner Zeitung. Ja? Also ich finde so einen Satz, wenn du dann ein Porträt über dich mit diesem Entree liest, dann musst du doch eigentlich kotzen, oder?
Ich weiß nicht. Das ist eine wahre Satz, Nummer eins. Nummer zwei, der Frage ist, was kommt nach diesem Satz? Reden die dann über, wie schwierig das ist, um eine von weniger schwarzen...
Soll ich dir sagen, was nach diesem Satz kommt? Nach diesem Satz kommt, dass Herr Bachler zitiert wird, sie ist ein echter Hingucker.
Ja, natürlich bin ich ein Hingucker, wenn du der einzige Braune auf der Bühne bist. Sorry.
Eben, das geht ja so weiter. Ja?
Das ist so blöd.
Das ist das Hammer, oder? Blöd. Das ist 2000, aber es ist 2020 in Deutschland. Das ist doch absurd.
Wow. Aber das ist das Problem eigentlich. Die Gespräche über dunkelhautige Leute in klassischer Musik sind noch immer über wie außerartig das ist. kann ich sagen, das ist wie eine Ausnahme, wir alle sind. So, oh wow, die ausnahmige Pretty Yen, die ausnahmige Angel Blue. Und du bist immer eine Ausnahme.
Ihr seid inzwischen aber 1 Million Ausnahmen. Ja? Das ist genauso wie mit Dirigentinnen. Ja? Das ist genauso ein Schwachsinn. Ja? Also entweder dirigiert da jemand gut oder es dirigiert jemand schlecht. Ja?
Aber das Problem, was ich dann finde, ist, was man eigentlich dann, wenn du mit so einem Satz beginnst, musst du eigentlich dann sagen, aber warum ist das der wichtige Thema hier? Okay, entweder wir reden warum das so schwierig ist für schwarze Leute, in klassische Musik zu kommen und wir reden über dieses Gespräch. Genau. Oder du versuchst nur eine exotische, hinguckerische, einlockende Satz zu schreiben und dann schreibst du nichts Besonderes über mich. Und ich finde, der erste Gespräch ist viel wichtiger zu haben als der zweite Artikel. Und ich glaube nicht, dass dieser Artikel...
Nein, ich finde, nach 1,5 Stunden, die wir jetzt gesprochen haben, kann man auch schon sagen, es gibt ja auch ganz viele andere Sachen, über die man sprechen könnte. Ja,
ja klar.
Also dein Met-Debüt war, wenn ich richtig informiert bin, Porgy und Bess. Ist das sozusagen gut oder ist das auch Stereo-Casting?
Das war nicht meine Met-Debüt.
Das war nicht das Met-Debüt.
Nein.
Ich dachte, das wäre das Met-Debüt.
Mein Met-Debüt war Pamina in Zauberflöte in 2017.
Ah, okay.
Und das war... Okay. Und so... Und apropos darüber zu reden, das war mir auch wichtig, als Künstlerin und als schwarzer Mensch, schwarze Frau, dass meine erste Auftritt und mein Debüt in so ein großes Haus nicht Porgy & Bess war. Das war wirklich so ein wichtiger Moment für mich, dass ich wollte wirklich, weil jahrelang haben Leute gesagt, oh, willst du nicht Clara singen in Porgy & Bess? Das ist so eine schöne Rolle. Du singst dann Summertime, so ein schönes Lied. Easy, easy peasy. Und du schaffst es ganz bestimmt, so leicht und easy. Und ich habe gesagt, nein, weil ich weiß, als schwarze Mensch und schwarze Sängerin, weißt du, wie easy das dann ist für Castingdirektoren, dich nur als irgendwas zu sehen. Weil Castingdirektoren möchten sehr gerne nicht kreativ denken.
Das wäre meine Frage mit Porgy & Bess gewesen, weil auf der einen Seite ist es natürlich ein geiles Entree und auf der anderen Seite ist das eben, das ist auch so eine zwiespältige Situation eigentlich, in der man da steht, oder?
Ja, total. Das ist eine schöne Geschichte. Schöne Musik, muss ich sagen. Geschichte nicht so... Nicht
super
so,
Musik.
Super Musik. Aber... Das ist wirklich eine schwierige Oper als schwarzer Mensch zu machen, weil da gibt es andere Komponisten, die schon Opern geschrieben hat, außer zwei weiße Männer. Die sind auch schwarze Komponisten, die schon Opern geschrieben hat und die werden nicht gespielt. Scott Joplin hat Opern geschrieben, Chevalier Saint-Germain hat Opern geschrieben und die Opern sind nicht gespielt. Der einzige schwarze Ober, die Leute kennen, ist nur Porgy & Bess. Und ich finde das witzig, eigentlich. Weil
es ist absurd.
Das ist total absurd. Da gibt es so viel andere Musik. Und deswegen war es mir so wichtig, dass ich nicht nur verkoppelt bin mit Podium bist. Besonders in Amerika, wo das so einfach ist, wo das so eine wichtige Oper ist in Amerika. Das spielt sehr oft in Amerika. Und
absolut.
Und interessant, alle die Leute, die in den Chor von unserer Oper waren, die haben Porgy und Bess die ganze Welt umgesungen. Weil da gibt es immer ein Touring Company von Porgy und Bess.
Ja, natürlich, genau. Ja, das ist Musical Theater eigentlich.
Genau, und ich wollte das nicht machen. Weil ist mir so wichtig, dass Leute mich erst als Künstlerin sieht, als Sängerin und Musikerin, bevor die mich als schwarze Musikerin. Ja. Das war mir so wichtig dann, weil ich wollte.
Und gleichzeitig ist es ja auch wichtig, glaube ich, ja auch wichtig, dass man trotzdem drüber spricht. Ja? Weil ich habe mir tatsächlich ist das auch für mich ja eine Frage, weil ich habe erst überlegt, ich möchte das Thema ganz draußen lassen. Dann habe ich gesagt, nee, das kann man eigentlich nicht, weil man muss darüber auch reden, weil wir da auch Wissenslücken einfach noch haben, ja, und weil sich einfach auch was verändern muss. Und das ist wahrscheinlich dann auch Schicksal, dass du das mittragen musst, dass diese Aufklärung stattfindet momentan. Ne? Das ist, man kann sich da auch nicht drum herumschleichen. Man kann das auch nicht tabuisieren. Das ist ja auch, das geht halt nicht, weil es einfach zu viele Leerstellen da gibt. Ja.
Wenn wir nicht drüber reden, dann bleibt diese systematische Rassismus bleibt dann irgendwie in unserer Gesellschaft. Aber auch dieser persönliche Rassismus, wo Leute nur denken, aber das ist nur mein Geschmack. Das geht nicht drum. Das ist wirklich ein Gespräch, was wir als eine ganze künstlerische Menge, wir müssen darüber sprechen. Weil, wie gesagt am Anfang, da gibt es so viele Talent in Südafrika von schwarzen Sängern und Sängerinnen, die so gut singen können. Die brauchen nur eine Chance, um in ein Opernstudio zu kommen. Ja. Aber das Problem ist, wenn man nicht genug Geld hat, um eine schöne DVD zu machen oder eine schöne Aufnahme zu machen. Du schaffst es auch nicht, eine Flugzeugkarte zu kaufen, weil das kostet so viel in Rand von Südafrika nach Deutschland. Nicht vergessen, wir brauchen auch Visums. Das ist selbstverständlich, dass das schwieriger ist für Leute, die ökonomisch und auch farbig und von Land. Das ist schwierig für Leute, die nicht eine Chance hat, um dann in diese Kunstform zu kommen. So, wir müssen darüber sprechen, wie schaffen wir, um uns als der Gesellschaft von künstlerischer Gesellschaft, wie schaffen wir, um sicher zu sein, dass mehr Leute rein dürften und rein dürfen können. Das heißt.
Und ich glaube, wir können ja auch viel lernen von diesem Thema. Also wenn wir darüber reden, lernen wir ja auch wahnsinnig viel. Eben, wie du gesagt hast, welche Opern von Colored People gibt es denn vor Porgy und Bess? Und warum ist Porgy und Bess die einzige Oper mit Schwarzen, die ausgerechnet von Weißen komponiert wurde? Also da gibt es ja auch noch unglaublich viele Repertoirelücken, die wir füllen können. Also es gibt ja auch ganz viel positive, neugierige Sachen, die man da sozusagen aus solchen Diskursen herausziehen kann, ne? Und neue Selbstverständlichkeiten.
Und dann auch für mich ist das nicht nur schwarze Komponisten und schwarze Geschichten, das ist auch weibliche. Warum gibt es nur so wenige weibliche Komponisten? Wir brauchen mehr von Frauenkomponisten und Frauengeschichten. Das ist so interessant, wenn man redet, du hast gefragt, freust du dich nicht auf, um irgendwann eine Marschallin zu singen? Ja, klar. Aber dann denke ich mir, aber warum ist das, dass die zwei Opern, die für nur Frauen geschrieben sind, Sur Angelica und Carmelite, die sind die einzige Oper, wo Frauen und eine Frauengeschichte wirklich im Herzkern ist und die Beziehungen zwischen die Frauen viel mehr wichtig ist, als die Beziehungen zwischen Frau und Mann. Oder Mann, lass mich so
aber
sagen.
Aber immerhin
Mann
hast du schon auch gesagt, dass der Herr Strauß und der Herr Hoffmannsthal euch schon ganz gut verstanden haben. Ja, das hast du eben schon auch zugegeben.
Aber, ja, schön, die haben uns gut verstanden, aber das heißt nicht.
Das war ein Witz.
Nein, aber ich verstehe, was du meinst und ich bin sehr froh, dass die so gut geschrieben hat. Aber da gibt es auch viele gute weibliche Frauenkomponisten und
Nein, die absolut, Geschichten, das war jetzt ein blöder Witz.
Nein, das ist kein Problem. Aber ich verstehe, das ist auch, ja, ich liebe Mozart, ich liebe Beethoven, ich liebe Strauss, ich liebe jeden Komponist, ich liebe auch Weber mit Freischutz. Ich finde, das ist total schöne Musik. Aber ich möchte auch gerne, dass wir die Musik von Frauen, auch Frauenkomponisten, auch reinbringt und reinmischt, sodass so und ja. So bleibt unsere Kunst fresh, Nummer eins, und lebendig und immer at the forefront of the discussion. Weil das ist.
Natürlich, und sie muss ein Spiegel unserer Zeit sein. Und der Spiegel unserer Zeit soll natürlich schon dann irgendwann mal sein, dass wir Menschen als Menschen sehen und nicht Menschen als weiß, schwarz, Mann, Frau, irgendwas, sondern dass wir tatsächlich es vielleicht in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts mal geschafft haben, einfach was ganz Einfaches zu machen, Menschen als Menschen zu sehen. Das wäre ein schöner Spiegel. Ja? Also das sollte sich natürlich auch in der Oper widerspiegeln. Ja?
Wir haben einen langen Weg.
Aber ich befürchte, haben wir tatsächlich noch viele Wege und da müssen wir noch viele mathematisch-menschliche Formeln uns überlegen, glaube ich, bis wir da am Ziel sind. Am Ende von Brüggemanns Begegnung, Golda, ganz schnell, gibt es immer ein Entweder-Oder. 10 Fragen, Entweder-Oder, du musst dich entscheiden. Sophie oder Marschallin? Sophie oder Marschallin?
Das ist eine schlechte Frage am Anfang.
Ja.
Oh, okay. Für jetzt Sophie, vielleicht später Marschallin.
Sowohl als auch. Kallas oder TK Nava?
Nicht fair, unfair. Pass.
Natürlich. Okay, darfst du, verstehe ich. Biltong oder Weißwurst?
Biltong. Das war einfach. Das ist nicht deine Frage.
Du kochst gerne. Kochst gern, ne?
Ja, koche ich gerne.
Du bist so eine ja.
Aber Biltong ist was anderes, ne? Biltong ist, man trocknet den Fleisch. Du machst eine sehr Fleisch, gute, ne? Gewürz.
Ja, genau.
Du liegst rein in Essig und dann Salz und Koriander und Pfeffer und andere Gewürzen und dann trocknest du aus. Da gibt es nichts Besseres.
Ich liebe es.
Ein Bier und ein bisschen Biltong, das ist prima. Das ist ein schöner Sommertag für mich.
Beatles oder Stones?
Beatles.
Rolling Stones oder
die Beatles? The Beatles.
Waren schon auch Avantgarde, ne? Auch, ja. Oper oder Lied?
Oper. No, no, Lied. No, no,
Kino?
Oper. No, Lied.
Ah, ah.
No. Oh,
Pass.
Verloren.
Kino oder Netflix?
Oh, Kino. Echt Kino, ja.
Bist du so Serienguckerin und so?
Ja, ich liebe Serien, aber das ist nichts Besseres, als einen Film auf dem Big Screen zu schauen, ja. Popcorn, und du bist in der Dunkelheit mit den anderen Leuten und du lachst und weinst und du kannst da hingucken ohne Stress und du isst dein Schoko und trinkst dein Cola. Das ist eine meiner Lieblings-Memories mit meiner Mutter. Immer. Für meinen Geburtstag hat sie mich immer ins Kino genommen und ich habe immer die neueste Disney-Film geschaut mit meiner Mutter.
Welches war, das verrät ja immer was übers Alter. Welches war dein erster Disney-Film?
Oh, Little Mermaid.
Echt?
Ja.
Dann bist du doch noch jung. Echt, Little Mermaid? Meiner war Bernhard und Bianca und die Mäusepolizei.
Entschuldigung,
Bernhard
was?
And Bianca and the...
Das kenne ich nicht. Ja. Ha.
Was, Bernhard und Bianca?
Nein.
Ah.
Ich kenne die Geschichte gar nicht. Ich muss
das
recherchieren.
Sind zwei Mäuse, die müssen so, ja, Bernhard und Bianca.
Bernhard das und Bianca, schon, das ist so cool. Aber ich erinnere mich, das war so cool. Die Geschichte von The Little Mermaid und die Gesangs, weißt du, look at this stuff, isn't it neat? Don't you believe my collection's complete? Oh ja, ich wollte wirklich, wenn ich einen anderen Beruf hätten können, dann wäre ich wirklich eine Disney-Prinzessin gewesen. Ich wollte wirklich in jedem Disney-Film singen. So, oh, ich konnte das singen, bitte. Ich konnte das singen. A Whole New World mit Aladdin. Ja, wow. Ich habe mich so gefreut.
Lion King. Die machen es einfach auch gut, ne? Also die machen es schon gut.
Die haben so gut gemacht. Ich glaube, fast jeder Disney-Film ist auf meiner Liste von Lieblingsfilmen. Das ist wirklich fast alles von Disney. Bin ich ein Fan. Auch die alten Disney-Filme. so Fantasie,
ja,
Fantasie.
Die Alten sind ja manchmal noch cooler.
Ja, die Fantasie, so Bilder. Die Menge von klassischer Musik und dann all diese schönen Bilder und die, oh, das war wunderbar. Und dann die tanzende Hippopotamus.
Ja, der Prokofjew selbst noch, ja.
Mhm. Die tanzende Hippo, ja, sie ist mein Lieblings. Oh mein Gott, meine Lieblingsdarstellerin, die tanzende Hippo. Wirklich, die Ballett-Hippo.
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das bei Disney auch die Musik ja schon ein großer Erfolg ist. Also der ist nicht nur die Art der Geschichte, sondern es ist wirklich ja auch, dass die können halt mit dieser Musik emotionalisieren. Ne? Das haben die echt super. Disney ist super. Augsburg oder New York?
Oh, Augsburg. Nein, ich weiß, es klingt so lustig. Entschuldigung, Augsburg, was ist mit dir los? Aber ich liebe die Ruhe von dieser Stadt. Und wir wohnen in der Nähe von Stadtwald.
Aber wie kam es nach Augsburg? Warum bist du nach Augsburg gezogen?
Weil es ist so schön und ruhig und schön. Es ist eine schöne, schöne Stadt. Und genau, weil das so in der Nähe von Stadtwald ist. Und Nummer zwei ist auch nicht so teuer wie München. Komm, lass mal ehrlich sagen hier, ne? Ich bin keine reiche Frau.
Ja,
Axel, bitte. Mein Name ist nicht Jonas Kaufmann, ne? Okay.
Just you wait, Henry Higgins. we're working on it. Himmel oder nichts?
Singen oder nichts?
Himmel ach, oder nichts?
Ich dachte, du sagst also. Singen oder nichts und sagst, oh, schade. Nein, Himmel, nein. Himmel gibt's. Nein.
Himmel.
Himmel.
Himmel gibt's.
Himmel Punkt. Gibt's. Punkt. Für
Himmel
mich.
Gibt's.
Ist mir wurscht, was andere Leute glauben, aber Himmel gibt's für mich. Ich glaube dran.
Alles das, was es für dich gibt, gibt's auch.
Ja.
Für dich. Das ist, glaube ich, auch. Das ist der Deal der Welt. Letzte Frage. Komödie oder Tragödie?
Eine Komödie und eine Tragödie sind eigentlich die gleiche Geschichte. Nur in einer Komödie stirbt niemand. Sorry.
Okay, das war Pro-Seminar Juilliard School Acting.
Ich weiß nicht. Ich finde bei Komödie...
Wunderbar.
Bei Komödie sind Leute vielleicht viel mehr bereit, um was die Parabel zu erfahren. Aber bei einer Tragödie ist das so viel schöne Drama. Man kann auch nicht Nein sagen. Aber die sind immer die gleiche
Falstaff
Geschichte.
Falstaff ist wahrscheinlich die brutalste Oper von Verdi, ja.
Mhm.
Ja, ich glaube auch. Also Falstaff ist die brutalste Oper von Verdi wahrscheinlich.
Ich finde, das ist so eine brutale Geschichte, weil die machen diese dicke Mann so lächerlich. Aber das sagt auch was über unsere Gesellschaft. Weil wir als Leute finden immer jemand lächerlich zu machen, sodass wir uns nicht schlecht fühlen über unser Leben. Und das ist auch ein bisschen schade. Aber wie man dann sieht bei Nozze di Figaro, eine Komödie, aber das ist so ein ernstes Thema.
Absolut.
Und Così fan tutte auch.
Die böseste Oper.
Ja. So wirklich eine Gebüste.
Okay, wir haben jetzt noch eine Zusatzfrage. In diesem ganzen Gespräch, hast du deine Bereitschaft, eine Liaison mit Beethoven, Mozart und ich glaube Puccini einzugehen, schon offenbart? Also wen würdest du denn jetzt wirklich heiraten wollen von diesen alten Männern?
Aber nicht also, als alte Männer.
Wer bräuchte dich am meisten? Als jungen Mann, damit du die Musikgeschichte veränderst. Wer hätte dich am meisten gebraucht?
Oh, jetzt muss ich wie Beatrice aus Much Ado About Nothing antworten. Ich bleib ledig, bis ich in den Himmel komme und dann sitzen wir alle Singles am Tisch zusammen und wir trinken Bier. Ich glaube, das ist so schwierig zu entscheiden, mit wem du wirklich in ein Schiff springen will und sagte, ja, mit dir will ich unterwegs sein. Ich finde, alle von denen sind so gut und wenn ich ein Teil von der Geschichte werde, dann heizt es. Vielleicht haben wir nicht die schöne Musik, was wir schon haben. So irgendwie.
Also die Geschichte lassen wir so stehen.
Genau. Ich habe ich habe Back to the Future geschaut und ich weiß, man muss sich wirklich nicht reinmischen, ne? Sonst änderst du ein bisschen zu viel. Wir lassen mal so. Ich bin glücklich, dass ich hier bin.
Die Zukunft ist auch spannend genug. Dein nächster großer Auftritt ist, glaube ich, bei den Proms, oder?
Ja, ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich so sehr, dass wir noch die letzten 2 Wochen von den Proms live machen dürften. Ich habe schon Gespräche geführt mit Dalia, unser Dirigenten. Und wir beide freuen uns so sehr, wieder mit anderen Musikern zu musizieren und wieder in einer Probezeit zu sein und Musik zu machen. Schade, wenn kein Publikum gibt, aber was für mich immer viel mehr wert ist als Applaus und Jubel von einem Publikum, ist immer dieses schöne Mitarbeiten-Gefühl, was man bekommt, wenn du mit Leuten eine Welt baust. Und das ist, was wir als Musiker und Künstler, wir versuchen immer zusammen eine neue Welt aufzubauen. Und darauf freue ich mich so sehr, dass ich dann wieder mit anderen Leuten in einem Zimmer sein können und was Neues in Fantasie bringen.
Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf.
Ja.
So, mit dir wieder in einem Opernhaus zu sein und dich anzugucken. Genau. Und dabei zu sein, wenn du Welten baust.
Ja.
Und ich glaube, bei den Proms kann man ja auch so zuhören. Also das kann man dann ja sozusagen als Weltgemeinschaft am Radio oder am Fernseher machen.
Oh, ich glaube schon, die BBC hat ganz bestimmt gesagt, wir machen das im Fernsehen, wir machen das auf Livestream, wir machen das wieder, wir versuchen bei anderen Sendern zu gehen, weil den Proms ist so eine Weltgeschichte. Da gibt es so viele Künstler von der ganzen Welt herum, die immer dorthin fliegt und musiziert. Und es ist so schade, dass wir das nicht mehr zusammen machen dürften, die ersten 6 Wochen. Aber die alteren Proms, was man dann hier zuhören kann. Ich meine, das eine der ersten Proms, was aufgenommen ist in die 80er Jahren. Und da dirigiert Bernstein, der Wiener Philharmoniker. Das ist eine der besten Konzerte. So, man kann das, was ich so cool finde, was jetzt passiert, wie die diese schöne kreative Lösung gefunden hat, die haben eigentlich so eine Fantasie-Prom gemacht. So wie bei Fußball Fantasy League. Die haben die besten Teile von Dekaden genommen. Und um Leute wieder zu erinnern, wie wichtig Musik ist.
Wie groß das eigentlich ist.
Wie groß das sein kann. Und wie total essential zu deinem Leben ist, um Musik zu hören. So, ich freue mich so sehr, dass ich einen kleinen Teil von diesem Moment dieser Geschichte sein kann.
Liebe Golda Schulz, vielen, vielen Dank, dass du Teil dieser Sendung warst. Und wie gesagt, wir werden alle zugucken. Wir freuen uns, wenn wir wieder mit dir in einem Raum sein können. Dank dir ganz, ganz herzlich. Dankeschön.
Dankeschön, Axel. Und ich hoffe, mein Englisch war nicht zu schlimm.
Das war perfekt. So, jetzt hier ist die Sendung zu Ende. Vielen Dank.